So, ich würde jedem schon mal empfehlen, die Einkaufsliste für Samstag zu erstellen. Die längste Radsportübertragung des Jahres steht an und das spannendste Finale. Die Vorfreude steigt, von Mailand nach Sanremo werden knapp 300 Kilometer abgespult und Lust auf Italien gemacht. Im Besenwagen hat das Rennen traditionell einen hohen Stellenwert und wenn ich zu Hause wäre, würde ich mindestens die letzten 3 Stunden auf der Couch genießen. Aber das kann ich diesmal nicht, ziemlich genauso wie unser Gast. Wie das bei meinen beiden Kollegen aussieht, werden wir gleich erfahren. Ich kann dir nur raten, kauf dir Snacks ein, die zum Rennen passen und viel Spaß. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, wir machen eine kurze Pause für unseren Partner Blackroll. Basti, du als alter Physiotherapeut und Pro-Manager mit den meisten Jahreskilometern bist doch bestens im Thema. Nach getaner Arbeit und im Intervalltraining auf der Feierabendrunde, was machst du danach?
Im Idealfall erstmal ein Nap. Aber nee, natürlich erstmal essen, stretchen und ein bisschen Blackroll. Und dann abends zeitig ins Bett, wenn es gut läuft. Aber genau da liegt ja oft der Fehler. Wenn du den ganzen Tag im Sattel hängst und dich dann nachts auf so ein durchgelegenes Kissen wirfst, wachst du morgens auf und der Nacken ist steifer als dein Carbonrahmen.
Ja, ja, also als der Carbonrahmen. Aber klar, damit ich morgens nicht mit einem steifen Nacken aufwache, ist das Recovery Pillow von Blackroll bei mir mittlerweile Standard. Egal ob im Schlafzimmer oder im Koffer, wenn ich unterwegs bin. Zu Hause habe ich jetzt das größere, Recovery Pillow Plus heißt das. Und das kleine packe ich schon gar nicht mehr aus und nehme das immer mit. Wenn die Reise aber länger dauert, kannst du das Pluskissen genauso gut einrollen und mitnehmen. Die sind beide aus diesem Memory-Schaum, der stützt den Nacken perfekt ab, egal ob du Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer bist. Und beim Plus kannst du die Höhe des Kissens noch variieren.
Ja, das Wichtigste für mich ist, es ist halt klein und lässt sich zusammenrollen. Wer schon mal versucht hat, sein Kopfkissen von zu Hause im Handgepäck mitzunehmen, ja, der weiß, das funktioniert nicht. Das Recovery Pillow, es passt in jede Tasche und die Erholung, die findet halt nicht nur auf der Blackroll statt, sondern auch vor allem im Kopf oder eben auf dem richtigen Kissen für den Kopf.
Genau, wer also seine Schlafqualität und damit die Regeneration aufs nächste Level heben will, schaut euch das Teil bei Blackroll an.
Unser Code Besenwagen ist nach wie vor scharf geschaltet, damit bekommst du auf unseren Nacken 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen und im Schweizer Onlineshop.
Auf unseren Nacken, ja. Der ist gut. Also Code Besenwagen bei der Kasse eingeben oder einfach direkt über den Link in unseren Shownotes und jetzt Abfahrt.
Und jetzt die Frage, wo bist du?
Ja, ich bin in Mailand und Sanremo.
Ja, bist du doch da.
Aber nicht zu Hause auf der Couch.
Ja gut, aber sitzt ja trotzdem irgendwo rum, oder?
Ja, wahrscheinlich. Sitz und stehe ich irgendwo rum.
Ja. Also bist du in offiziellen Diensten da oder, ja. Oder Hobby?
Ich beides. RCS.
Bei Basti ist immer beides, Paul.
Hobby zum Beruf gemacht, so wie es halt immer ist. Ne? Ich will mal jemandem von RCS die Hand schütteln. Wir sind ja da neuerdings dick investiert und wir wollen ja auch zum Giro auftauchen. Also schon mal da kleines Hallo sagen von Rose Seite aus und dann werde ich mit dem Team-Karawan wahrscheinlich von Mailand nach Sanremo reisen, also mit denen, die die Flaschen anreichen. Ich bin mal gespannt, wo wir stehen. Ja, ich war noch nie da beim Rennen, ich freue mich auf jeden Fall. Mal sehen, wie viel ich davon mitkriege, wahrscheinlich das meiste auch am Handy.
Ja, ich fand auf jeden Fall die ganzen Fotos von Mathieu, seine Siegerehrung, die fand ich witzig.
Dafür hat es schon gelohnt, ne?
Also wer nicht, nur für die Metaebene reicht es schon.
Wer nicht weiß, was gemeint ist, Rose war Sponsor bei Tirreno Adriatico und wir haben ein paar lustige Fotos und Aufnahmen bekommen von Siegerehrungen von Mathieu van der Poel mit sehr, sehr vielen Rose-Logos außenrum im Hintergrund auf dem Blumenstrauß, den er in der Hand hat. Näher, näher werden wir Mathieu van der Poel nie kommen. Ich kann das rausfinden. Ich weiß nicht, ob ich es dann hier sagen darf.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das rausfinden ist weniger
mir,
das Problem,
mir
als
mal. Vielleicht
sagen.
Vielleicht kaufe ich das dann einfach für mich.
Das einmal Andi Stauff auf diesen...
Immer.
Oder was willst du draufschreiben?
Ja, entweder das oder ich kaufe mir einen Factor Bugatti 25.000 Euro oder was kostet das Ding?
26.
Ich glaube, dass die Werbung bei Tirreno Adriatico teurer ist als das Bugatti-Fahrrad.
Aber wahrscheinlich
auch nicht. Schade, kann ich mir beides nicht leisten.
Aber wo wir gerade dabei sind, wie findet ihr diesen Marketing-Stunt?
Ich finde Autofahrräder immer bodenlos, komplett. Wir wollten hier schon mal eine Sonderkategorie machen, eigentlich für aber so Designs, also Produktdesigns von Fahrrädern, von Automarken, also aber die auch die Form haben von dem Autodesigner. Hier ist ja das Factor aus der normalen Factor-Fabrik in der normalen Form, wie es auch verkauft wird, einfach nur mit Bugatti Fett drauf in dem Blau von Bugatti.
Ja, gab ja früher ganz oft so Colnago und Ferrari Collab. Dann most recently, also jetzt auch gerade vor einer Woche, glaube ich, veröffentlicht, das neue Cut 14. Weirderweise war dann Porsche GT3 RS die ganze Zeit im Hintergrund, hat mitgespielt in den
hat
ganzen
Werbung. Hat die Fahrer so verfolgt, wo dann auch so ein bisschen so die Assoziation irgendwie aufkam, so als Fahrradfahrer willst du als letztes von einem Auto verfolgt werden.
Ja. Vor allem von Porsche.
Das war ziemlich random, muss ich sagen. Aber ja, da könnte man vielleicht wirklich mal so eine Kategorie machen.
Also wir werden ja genau zu der Frage, werden wir bei Rose ja oft gefragt, wieso wir die Logos von unseren Rädern runter gemacht haben, jetzt so als Firmenphilosophie im Moment. Mal gucken, ob es für immer so bleibt, aber es sind ja nur so Minimal Brandings drauf und der Grund, also ich habe da erstmal nichts mit zu tun, ich finde es aber eigentlich auch ganz gut, aber der Grund war in der Designabteilung auch die Überlegung, wenn du dir ein schönes Auto kaufst, steht da ja auch nicht riesengroß Mercedes auf der Seite. So, das Design soll für sich sprechen. Nicht bei dem Bugatti-Fahrrad.
Na gut, er zahlt ja knapp 26.000 Euro, damit es ganz groß draufsteht. Also der Schriftzug, ich weiß nur, früher, auch so 2015, 2016, da kam Trek irgendwann mit dem Rad raus, mit dem Madonna, irgendein Modell, und da konntest du im Konfigurator wählen, dass da Segafredo, glaube ich, mit draufsteht. Oder irgendwas anderes noch.
Ja, so ein Team-Replika. Gibt es ja öfter, aber nicht nur bei Track.
Nee, das war das normale Rad und du konntest im Konfigurator einfach diesen Sticker wählen. Dieser Sticker hat, glaube ich, 1.000 oder 1.500 Euro gekostet. Also einfach nur dieser Sticker.
Steht so fett Segafredo am Unterrohr oder was?
Ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau die Zusammenhänge. Es war noch so die Zeit, wo so Konfiguratoren jetzt auch nicht so Hightech waren. Aber das war auch ein richtig teurer Spaß, nur damit da irgendwie so ein kleines Logo noch mit drauf ist. So ähnlich ist das auch.
Ja. Ja, ich glaube, es ist noch so ein bisschen Tradition, ne, dass auf dem Fahrradrahmen irgendwo die Marke draufsteht.
Aber ich würde auch sagen, bei manchen Rädern
sieht es weniger draufsteht, eigentlich desto besser, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Am schlimmsten finde ich so Dinge, die am Oberrohr stehen. Was soll das? Ich will nicht die ganze Zeit irgendwas lesen, wenn ich Fahrrad fahre. Also
Wie auch bei Autos, ne? Ich finde, bei Autos sind Schriftzüge oder so Wortmarken, wenn die zum Teil nicht drauf wären, zum Beispiel zwischen Rückleuchten oder vorne im Kühlergrill, wird das weird aussehen. Und so finde ich es bei manchen Fahrrädern auch mit Logos. Aber auch nicht bei jedem. Zum Beispiel bei Rose stört es mich jetzt nicht. Man hat sich auch daran gewöhnt, dass es nicht mehr draufsteht. Aber jetzt, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ein Canyon ohne Canyon drauf wird schon komisch aussehen.
Ja, es ist halt immer so, ja. Sieht manchmal halt nicht so fertig aus, ne?
Oder ein Specialized. Es wird ja keine. Du kaufst ja auch ein Specialized wegen dem Specialized drauf. Damit jeder weiß.
Im Unterrohr ist noch okay, aber alles, was im Oberrohr auch seitlich draufsteht, finde ich irgendwie unnötig.
Ja, keine Ahnung.
Naja. Ja, wir haben noch diverse, was heißt Feedbacks, noch so ein paar Sachen aus der letzten Woche. Der gute Kilo, beziehungsweise auf Instagram Eurosport and Cry, hat sich auf jeden Fall direkt der Thematik von letzter Woche angenommen und hat einen Song darüber gemacht. Einen emotionalen Song, dass Paul Sexas bitte nicht zu UAE gehen soll. Das kann sich jeder mal reinziehen. Ich habe den schon mal in der Story gepostet auf dem Besenwagen-Account. Ist auf jeden Fall großartig. Es hat sehr gut ins Thema gepasst die Woche.
Und das Witzige daran ist ja, dass der Bruder, der kleine Bruder von ihm ist das, glaube ich, schon mit UAE im Trainingslager war.
Nicht der kleine Bruder von Kilo, sondern von Paul Sixers.
Ja. Also. Ja.
Hoffentlich ist der nicht noch besser.
Und es gab jetzt noch Fotos aufgetaucht von Strade Bianche, wie Machin Paul Sixers so ein Handschlag gibt nach dem Ziel, als er Zweiter wird.
Stimmt. Den gibt's erst, wenn man, in der Mannschaft drin ist, glaube ich.
Ja, und auf jeden Fall das und bei sich so freudig anlächeln. Und dann gab es ja noch ein Interview von dem Manager von Decathlon, der auch, hätte sich jetzt auch nicht so frohen Mutes angehört, sagen wir mal so. Das war jetzt auch nicht so richtig positiv. Also es war irgendwie so, wäre natürlich alles geben, aber wenn er wechseln will, dann, also es war jetzt nicht so, wir halten ihn auf jeden Fall, so zu 100%.
Da also war ein bisschen wenig Kampfgeist drin. Ja. Ich denke, wir kriegen die Genehmigung, die Hook von diesem Song kurz hier einzublenden, um das ausklingen zu lassen, das Thema.
Aber ich glaube, die ganze Radsportwelt hofft, dass er da bleibt, wo er ist. Ja.
Paul's success, you're too good to just be Pogacar's successor. Do you wanna spend your winters riding zone 2 in the desert? Do you want a rich up mill watch or a statue in my garden? And could you let my sculptor know if you like stainless steel or marble? And how lame would it have been if we had Jonas and Pogacar on the same team? And how cool to beat their ass on a decathlon bike? You're the next, you know, the chosen one, but won't someone think of me? Paul success, please don't sign for UAE. Thank you.
Ja, dann haben erstmal, danke, wir haben einen riesen Haufen Feedback bekommen von zur Folge mit Juri, von Ärzten, von Versicherungsmaklern, von allen möglichen Leuten, die auch selber schon Erfahrung zu dem Thema gemacht haben. Wir werden jetzt hier keine detaillierten Sachen nennen können, weil es gibt tatsächlich auch verschiedene Blickwinkel auf die Sache. A, medizinische Versorgung von Juri in Italien, in Belgien, in Deutschland, B, Versicherungssituation, wer ist zuständig und so weiter. Ich glaube, also A, erstmal danke für das ganze Feedback, B, kümmert euch auf jeden Fall. Also lasst euch gescheit beraten und im Zweifel versichert euch auf jeden Fall. Ich selber bin in der Folge, ich habe die ganze Zeit überlegt, weil Juri hat die ganze Zeit von der BU geredet, von der BU und die greift nicht und so weiter. Und ich glaube, er meinte gar nicht eine BU in dem Fall, die natürlich jetzt im Nachhinein auch gut wäre vielleicht. Aber er meinte so, dass die Behandlung bei Hansi Friedl und so weiter, dass das die BU übernimmt. Aber das ist Quatsch, er meinte die BG. Und das habe ich noch die ganze Zeit gedacht, so, das stimmt doch nicht BU, das stimmt doch nicht. Und ich kam nicht drauf. Habe ich nämlich als Physio selber ja dauernd mit zu tun gehabt, weil wir auch von der BG bezahlt wurden. Wenn du einen Arbeitsunfall hast und die BG kannst du, glaube ich, halt ich zusätzlich kurz, abschließen, ist die Berufsgenossenschaft.
Ja.
Und das ist dann das, was übernimmt, wenn du einen Unfall hattest und wenn das quasi im Arbeitskontext passiert ist. Und das hatte ich zum Beispiel als selbstständiger Freelance-Physiotherapeut war ich trotzdem auch bei der BG mitversichert. Und wenn ich jetzt mit dem Fahrrad auf die Fresse geflogen wäre auf dem Weg zur Arbeit, dann hätte die BG das übernommen, so ungefähr. Das war nur, das will ich jetzt gar nicht als Rat, sich da zu versichern, sondern so, ich, sorry, dass ich in der Folge nicht drauf gekommen bin, weil da sind auf jeden Fall ein paar Fehltermini dann entstanden, weil das nicht die BU, sondern die BG war, die Juri meinte.
Ja,
so viel dazu.
Halt, genau, wir sind halt da in solchen Fällen halt auch keine Versicherungsexperten. Und da ist ja gut, dass man Feedback bekommt und dann das im Nachgang aufklärt.
Ja, und dann noch ein random Thema von mir, was mir jetzt gestern und heute aufgefallen ist, Paul auch. Ich werde auch nicht zu viele Wörter darüber verlieren, aber ich glaube, Rowan Dennis ist im Lance Armstrong Rehabilitationsmanagement gelandet. Er hat nämlich nach Jahren der Abwesenheit, Rowan Dennis, den Fall werde ich jetzt auch nicht nochmal aufrollen, ein etwas tragischer Fall. Wer diese Tragik nochmal nachlesen will, wird das finden im Internet. Auf jeden Fall war er in der Versenkung verschwunden, hat gestern ein Bild auf Instagram gepostet von einem Ventum-Unterrohr. Ventum, eine amerikanische Fahrradmarke, die von Lance Armstrong stark promotet wird und gerne an Leute auch vermittelt wird, die Lance Armstrongs Rehabilitationsmanagement unterschrieben haben, so wie Bradley Wiggins zuletzt.
Yeah. Lance Armstrong
klingt. Ja, und
Betty Ford ist out.
Und jetzt, ja, weiß ich nicht, heute hat Rowan Dennison noch einen Post abgesetzt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder zurück in die Öffentlichkeit will. Wir werden es dann vielleicht demnächst sehen oder hören. Auf jeden Fall hat er heute seinen Porsche während und nach der Autowäsche gepostet und hat das gecaptioned mit dem Wort What a Weapon. Und ich weiß nicht, ob sein Humor wirklich so hart ist oder ob er wirklich da an nichts weiter gedacht hat. Das will ich jetzt hier mal so stehen lassen.
Ja.
Wer weiß, weiß.
Hoffentlich sucht er nicht den Weg zurück in die Öffentlichkeit. Ich glaube, Rowan Dennis braucht man nicht unbedingt.
Ja, mal sehen, wann er in The Move vorkommt oder auf Mallorca mit Leuten Fahrrad fährt.
Gut. Also wenn das wirklich so ist, dann frage ich mich so ein bisschen, was macht Lance Armstrong eigentlich so, dass er die ganzen Leute da aufnehmen will?
Ich habe eine sehr... Naja,
der hat doch jetzt haufenweise Kohle wahrscheinlich gemacht, oder macht Kohle bald, weil er die Rechte an seinem Biopic oder wie auch immer man das nennt.
Ja, da kommt schon wieder was, ne?
Nochmal weiterverkauft.
Ja, was ist denn jetzt sein Auftrag, dass er irgendwie so gescheiterte Radsport-Existenzen irgendwie auffängt und...
Ja gut, das wollte er sich selber als Auftrag machen. Das wird er selber als Charity empfinden.
Genau, du hast ja gerade selber gesagt, das ist seine Aufgabe.
Also, ja, aber woher kommt das? Also,
weiß ich nicht, ich meine, du kannst ja...
Er will halt was zurückgeben.
Wir können ja irgendwann vielleicht mal Ulle fragen, ob da irgendwie ein Deal, falls wir ihn mal haben, ob da irgendwie ein Deal im Hintergrund lief und läuft. Vielleicht ist er jetzt auch Ulles Management.
Das glaube ich nicht. Bei Jan Ulrich denke ich mir auch noch so, ja okay, das war so sein größter Rivale und da gibt es ja schon irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden, aber alles, was danach kam, so Bradley Wiggins jetzt, also falls das stimmt mit Rowan Dennis, da denkst du ja so, okay.
Ich glaube, das mit Rowan Dennis ist einfach nur ein, also ich glaube, da gibt es keine Zusammenhänge.
Also das mit dem Ventum finde ich aber schon...
Ja, das ist also, random, aber Ventum ist halt schon eine Marke, die auch gerade am expandieren ist. Also ich glaube.
Aber dann nimmst du doch nicht Rowan Dennis.
Ja, vielleicht hat er sie auch gekauft. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Aber es würde mich jetzt schon wundern, wenn auf einmal. Das
funktioniert mit Bradley Wiggins. Ey, cool. Bradley Wiggins fährt ein Ventum, kaufe ich mir auch. What a weapon.
Ey,
vielleicht haben die eine Chatgruppe zusammen. Keine Ahnung, Mann.
Ich habe einen sehr interessanten, fand ich jetzt, Substack gelesen gestern von Phil Gaiman, der jetzt seit neuestem mal wieder für so eine irgendein US-amerikanisches Bicycle-Magazin schreibt. Und Phil Gaiman ist ja ein ganz lustiger Typ. Also nimmt sich selbst nicht ganz so ernst, weil auch gescheiterte Radsport-Existenz. Aber er wird gefragt zu, hält er es für sinnvoll, dass George Hincapie jetzt ein Team, ein professionelles Team leitet? Und er holt da sehr weit aus und trifft da auch noch mal ein paar sehr spitze Aussagen zu Lance Armstrong und seiner ganzen Entourage, Johann Brunel, Jonathan Waters und so weiter. Kann sich jeder mal reinziehen. Vielleicht schaffen wir es, das hier zu verlinken irgendwie. Auf jeden Fall Quintessenz des Ganzen ist es, es passt komplett für ihn ins Bild, weil all diese Leute, die eigentlich schon bewiesen haben, dass sie moralisch zu nichts zu gebrauchen sind, ja scheinbar diesen Sport sehr gut leiten. Ja, also wer nochmal was zu Lance Armstrong lesen will, das ist da auf jeden Fall auch sehr treffend teilweise beschrieben.
Ja gut, aber das betrifft dann ja wirklich sehr, sehr viele Teams.
Ja, ja, das holt er da auch nochmal sehr gut aus.
Ja, genau, weil, also, ja. Wenn man da Kreisstark machen würde, ich glaube, dann landen die relativ schnell bei uns, haben wir auch bald neue Jobs, weil irgendwann sind die Leute alle weg.
Ey, haben wir unsere moralische Instanz schon mal irgendwo in Frage gestellt?
Nein, sage ich halt, dann sind die irgendwann bei uns.
Ach so, also, dann meinst du, wir müssen dann die Teams leiten oder was?
Dann müssen wir arbeiten, ne? Also müssen wir richtig arbeiten vielleicht
nochmal. Ihr vielleicht.
Ich finde Will Gaiman nicht so lustig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den jetzt hier verlinken muss.
Also lustig finde ich den auch nicht und ich finde den, der macht auch schon zweifelhafte Kommentare manchmal. Aber, ja,
der muss sich halt irgendwie verkaufen.
Also, aber lest das mal, ich fand's wirklich eigentlich relativ treffend. Also so sein Zeug gucke ich jetzt auch nicht. Er war übrigens schon hier im Besenwagen, falls das mal jemand auf Englisch hören will.
Stimmt.
Ja.
Wir haben schon eine Weile her, ne?
Ja.
Ja, wenn wir nie geschaut, alles hatten.
Richtig. Wir hätten ja eigentlich immer alle auf so eine Couch einladen sollen, damit wir die irgendwann versteigern können.
Diese Sanremo-Couch. Ja. Habe ich auch wieder.
Slightly used, hätten wir die dann verkaufen können.
Das wäre jetzt ja quasi eine schöne Überleitung. Meint ihr, dass diese Couch immer, also dass die noch existent ist, dass es immer die gleiche Couch ist?
Welche?
Weil ich finde diese Couch halt.
Also ein paar Jahre gab es die bestimmt, aber vielleicht wird die schon manchmal. Machen
die berühmte
mal
Couch mit Philipp Organa, Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Das ist ja legendär, dieses Bild. Das ist so witzig. Diese drei großen Männer auf dieser sehr engen roten Couch. Naja, hat die Überleitung doch nicht geklappt. Dann machen wir erstmal was anderes, bevor wir über Sanremo reden. oder wollen wir Sanremo machen?
Also hier. Wattbüro, damit können wir einsteigen, weil das müssen wir eh bewerben.
Ja. Ja.
Andi hat den Preisdeal gemacht übrigens. Ich steige noch nicht ganz durch. Man kann auf jeden Fall was gewinnen. Wattbüro grundsätzlich unser Tippspiel.
Meet and greet mit Andi Stauf.
Nee, da muss man schon mehr machen, als ein bisschen durch die Gegend zu tippen. Genau, also das Wattbüro, wer es noch nicht kennt, wir haben ein Tippspiel auf unserer Homepage besenwagen.com. Da klickt man dann auf Wattbüro und da gibt es für die ersten vier Monumente der Saison, ich meine, wer hier länger zuhört, der weiß, das fünfte zählt für mich nicht so richtig, deswegen haben wir es jetzt mal auf vier zusammengefasst, weil es auch zeitlich gut zusammenhängt. Ja, also bis Lüttich-Bastogne-Lüttich, ab jetzt Mailand-Sanremo, dazwischen noch die Flandern-Rundfahrt und Roubaix. Und zwar muss man da tippen auf die Männer- und auf die Frauenrennen und am Ende ermitteln wir so drei Gewinner oder Gewinnerinnen und die bekommen jeweils ein Hammerhead Karoo im Wert von 500 Euro. Das ganze Tippspiel wird nämlich zusammen mit Hammerhead veranstaltet sozusagen und ja, meldet euch an, geht auf die Website, das verlinken wir auf jeden Fall hier unten auch nochmal in den Shownotes und ja, wer so einen neuen Radcomputer braucht, der kann mitspielen und wer sich ein bisschen Zeit vertreiben will, auch.
Darf ich da auch mitspielen wollen?
Ja. Kannst du machen, Paul.
Okay.
Aber ja, viermal Pogacar tippen ist, geht aber nicht, ne?
Ja, würde ich auch nicht. Ich würde ja immer Mathieu, also weil ich bin ja Realist. Ja, also ich würde jetzt auch nicht Almeida tippen, zum Beispiel, der gar nicht am Start ist.
Auch nicht, der fährt nicht mit.
Ja, wollte ich jetzt sagen. Vielleicht,
da müssen wir ja auch arbeiten. Aber ich glaube nicht.
Also die Hörer können ja noch ein bisschen auf unseren Gast warten, der vielleicht noch ein paar Insights geben wird. Man kann ja schon mal verraten, der wird mitfahren am Samstag. Aber der wird natürlich auch einen ganz bestimmten Tipp haben. Den können wir da, glaube ich, auch schon mal jetzt nicht als Zünglein an der Waage benutzen, unseren Gast, sag ich mal. Also wir müssen uns schon mal festlegen jetzt.
Ja, vor allem der Gast, wenn ihr das Radrennen schaut von Anfang bis Ende, werdet ihr ihn von Anfang bis, sagen wir mal, so anderthalb Stunden vor Ende auch auf jeden Fall sehen, die ganze Zeit. Wer jetzt noch nicht weiß, wer kommt und den Titel auch nicht gelesen hat von dieser Folge, ja, der kann jetzt vielleicht noch ein bisschen raten. Aber also ich sag, Mathieu van der Poel.
Sowieso immer hier diese Geheimniskrämerei um den Gast, also das steht doch
ja, immer Didier dabei.
Also.
Ja, ein bisschen Spannung aufbauen. Also ich sag, Mathieu vor. Ich sag das gleiche Podium wie letztes Jahr, um echt zu sein. War letztes Jahr Garner Zweiter oder Dritter? Garner war Zweiter, ne?
Dritter.
Obwohl, ja. Nee, Garner war Zweiter.
Ja.
Genau. Ich sage Mathieu, Poggi, Garner.
Oh, ich sag auch Mathieu. Boah, ich sage, die kommen nur zu zweit an.
Ja, dessen sage ich ja, Mathieu, Poggi. Und Garner gewinnt Sprint von hinten.
Und dann, wer gewinnt den Sprint, ja. Ey, ich muss ja ein bisschen Flagge zeigen, ich sag Kubis.
Kubis gewinnt den Sprint von hinten.
Ja gut, aber ey, also Kubis Top 10?
Ja, das auch. Beste, was passieren kann, auf jeden Fall Kubis Top 10.
Ja, also das finde ich jetzt unwahrscheinlich. So, Andi sagt jetzt, Mats Petersen gewinnt vor, der fährt gar nicht mehr.
Also wenn er da fährt, dann weiß man das auch erst, glaube ich, einen Tag vorher oder zwei, bis wann auch immer die Meldungen abgegeben werden müssen. Also
aber
er ist eigentlich von der Startliste
runter. Selbst du weißt es nicht
ganz. Ja, ich glaube, das wird so eine Last-Minute-Entscheidung. weil das wirklich noch nicht so wirklich absehbar ist. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, ist Donnerstag, dann haben wir noch einen Tag. Ich glaube, Freitag müssen die Meldungen gemacht werden. Ne? Oder ich weiß nicht, wie da aktuell die Regeln sind. Aber ja, es ist die letzten Tage immer so, nein, ja, nein, ja, nein. Und wenn nicht, müssen wir noch eine Woche warten. Beim E3-Preis, denke ich mal, wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder am Start stehen.
Oh, Junge, Junge, also Sanremo ist jetzt gerade für Samstag Nachmittag eventuell Regen angesagt und aber ein schwacher Wind aus Südosten. Das heißt, Südosten
ist Rückenwind.
Südosten, das heißt Rückenwind. Das spricht aber eher noch viel wieder für Mathieu, aber wenn es nass ist. Nee, Entschuldigung, Rückenwind spricht eher für Poggi. Aber ich sag trotzdem, Mathieu, ich glaube, wir sehen fast gleich wie letztes Jahr, um ehrlich zu sein.
Ja, hoffen wir mal nicht. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass der den Van der Poel dieses Jahr abhängen kann. Also dafür war der jetzt eigentlich zu stark.
Und Ghana, finde ich, war auch wieder gut.
Teils, ne? Ghana. Also ich denke schon, dass er da in Form sein wird. Mal gucken, vielleicht haben wir noch hoffentlich ein paar Leute mehr, die mitspielen können und nicht immer nur die gleichen.
Ja.
Wenn ich finde auch mein Sprint wieder geil.
Trotzdem spannend.
Oder?
Auf jeden.
Sind auch gesprintet letztes Jahr, aber ich glaube mittlerweile, dass der Abstand einfach zu groß ist, dass die einfach so viel besser sind. Und gerade wenn die Cipressa schon losfahren. Ja, wir werden es sehen. Spannendes Rennen, aber Andi, du hast noch nicht dein Podium gesagt.
Mein Podium? Boah, also mir fällt es auch echt schwer, jetzt jemand anders zu sagen, außer Mathieu van der Poel. Deswegen werde ich den auch mal sagen. Wer ist denn jetzt noch gut gefahren? Ja gut, ich meine, kann man eigentlich nicht anders tippen, außer dass dann Pogacar noch am Podium steht, ne? Und dann schafft es vielleicht noch einer mitzufahren. Wer das sein wird, weiß ich nicht. Die Startliste ist auch noch nicht draußen, ne? Ist so ein bisschen nervig. So, ich weiß zum Beispiel nicht, ob so ein Jorgensen, würde mich mal interessieren.
Der kann aber nicht mitfahren.
Ah, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass der über eine Cipressa mit denen mitfahren würde. Also wenn Ghana damit rüberfährt, dann fährt ein Jorgensen über die Cipressa auch mit.
Ja gut, aber das ist ja am Ende sind das da ja auch die absoluten Watt, ne? Und also Ghana ist ja deswegen auch noch mitgefahren, weil er halt so krass viel, also absolute Watt fahren kann. Die sind 37er Schnitt, was? Also so absurden hohen Schnitt gefahren da hoch. Das ist ja aber
der kann auch Klassiker ganz gut fahren, ne? Also.
Ja, ich meine, wir werden sehen, also es ist auf jeden Fall wie immer das geilste Rennen des Jahres, geilste Finale des Jahres, von daher, allein, dass man sich jetzt nicht so richtig festlegen kann und wir reden jetzt gerade von GC-Fahrern, Bergfahrern, Klassikerfahrern.
Ich glaube, Andi hofft auf Tobias Lund.
Dafür müssen halt schon mindestens 30 Mal im Sprint ankommen, ne? Und das Szenario sehe ich eigentlich nicht. Also wenn es so wäre, hätte ich natürlich Bock drauf, aber wäre auch sein erstes Sanremo, das erste Mal so eine lange Distanz. Klar, ist das so, würde man sich das wünschen, aber also ich weiß nicht, ob Jorgensen aufs Podium tippen würde. Ich würde mich freuen, wenn Christoph Laporte mit über die Cipressa fährt. Sagen wir mal so, das wäre noch ein bisschen spannender als Jorgensen. Und dann
wird nicht passieren.
Auch der Sprint ein bisschen spannender. Würde nicht passieren, meinst du?
Nee. Was mit Matty Brennan?
Ja, der fährt nicht mit über die Cipressa.
Ja, das Ding ist
also nicht mit Pogacar und
die müssen ja so gut sein wie die beiden. Und ich glaube, da gibt es halt also das maximal zwei Fahrer. Oder drei, die ich jetzt auch nicht nennen kann, aber ich glaube, das ist halt echt das Problem.
Alaphilippe fährt erstmal mit, glaube ich.
Ja gut, aber der fällt dann irgendwann ab.
Und letztes Jahr war halt Roma und Grégoire der Letzte, der noch da war.
Dass die ja alle dann versuchen, hinterher zu fahren und sich, die rauchen raus das ganze Team dabei auf, beim Hinterherfahren an der Cipressa. Also die gehen ja alle übers Limit. Dann sind die unten nach der Cipressa auch alle so zerklüftet und wenn dann Rückenwind ist, dann ist halt auch wenn es ein leichter Rückenwind ist, ist es halt schwer, die wieder zurückzuholen. So, das sind, glaube ich, halt. Ich glaube, da müsstest du als Team konsequent sagen, wir fahren, an der Cipressa machen wir unser Ding versuchen, dass wir mit so vielen Leuten wie möglich rüberkommen und dann alles zu riskieren zwischen Schiebresse und Poggio. Aber selbst dann, das ist ja so schwer. Du brauchst ja schon drei, vier Leute,
die richtig fahren. Das Gute bei dem Rennen ist, das ist passiert alles innerhalb der letzten Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Und bleibt nach wie vor spannend bis zum Schluss. Also für mich eins der besten Rennen des Jahres. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall die beste letzte Rennstunde des Jahres. Da kann man immer sicher sein.
Und auch ein Tipp mal für einen Fahrradausflug. Die letzten 50, 40 Kilometer fahren macht eigentlich auch Bock. Vielleicht nicht in der Rush-Hour da.
Genau, ich wollte gerade sagen, eine Rush-Hour, da stehst du mir.
Weiß nicht, man musste mal, wann sind die Straßen vorher gesperrt, sodass du dann vielleicht noch gerade so fahren kannst? Das ist das Einzige, was ich empfehlen könnte, wenn das überhaupt möglich ist oder ob die die alle von der Straße holen mittlerweile.
Ansonsten also ich war da,
lohnt sich nicht.
Finde ich nicht. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal so unter der Woche da, irgendwie in Vorbereitung immer von dem Rennen oder auch danach irgendwie wegen irgendeinem Quatsch. Das ging dann schon. Also Rush Hour ist halt ganz schlecht. Aber sonst also finde ich schon geil. Cipressa und
Poggio sind ja jetzt nicht die befahrensten Straßen da. Ich meine,
unten dazwischen geht es halt schon auch. Ja.
Kannst du überfahren, ja.
Ja.
Jo.
Gut.
Okay. Noch so ein paar News. Ich hatte mit Domi Klemme telefoniert die Woche und der hat mir was erzählt und schon einen Tag später war dann eigentlich auch die News draußen, dass Lidl Track mit dem baden-württembergischen Verband zusammenarbeitet und ein U19-Team Future Racing macht. Das soll, glaube ich, bis ins U17-Team gehen und ich habe auch, das war jetzt noch nicht zu lesen, aber ich glaube auch eine weibliche U23 soll aufgemacht werden.
Das wäre eine gute Sache, ja. Mit dem U17 und U19-Team bin ich mir da nicht so sicher, aber das wird man nicht verhindern können. Ne? Also ich glaube jetzt, dass in den nächsten Jahren eigentlich fast alle großen Mannschaften auch irgendwie ein Juniorenteam aufbauen werden.
Hm. Kannst du kurz sagen, warum du es keine gute Sache findest?
Ich kann dazu mal eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, eine kleine Anekdote. Ich war letztes Jahr bei Paris-Roubaix im Velodrom und da ist ja immer vor dem Profirennen, war zumindest die letzten Jahre so, findet das U19-Rennen auch statt, also das Juniorenrennen. Und die haben halt auch da den Zieleinlauf auf der Bahn. Und dann saßen halt die Jungs da auf der Wiese oder standen nach dem Rennen da. Und da war so eine Stimmung von, ja, ich meine, abgesehen vom Sieger und dem Team des Siegers, selbst unter den Teamkollegen des Siegers war er auch teilweise so, ich hätte selber gerne ein besseres Ergebnis gehabt. Also es war so viel Enttäuschung oder eine Rechtfertigung hat man schon mitbekommen, warum was nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass durch die immer jünger werdenden erfolgreichen Fahrer bei den Profis der Druck einfach immens ist mittlerweile im Juniorenbereich. Und so Devo-Strukturen natürlich irgendwo gut sind für diejenigen, die es da rein schaffen, aber für den Rest einfach sehr, sehr den Druck erhöhen und so ein bisschen den Spaß auf jeden Fall rausnehmen. Oder was heißt ein bisschen? Also ich sehe da eigentlich schon nur ganz wenige, die wirklich nur noch Spaß so dabei haben. Also alle mit Ambitionen sind eigentlich schon so, dass die eigentlich bei jedem größeren Rennen gestresst sind, danach eben viel Enttäuschung einfach da verspüren. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das Rennen bei den Junioren gefahren bin, da war man danach einfach nur so happy über das Erlebnis, was gerade passiert ist. Ich meine, du fährst halt eine Stunde oder zwei oder wie auch immer vor den Profis da lang. Alle Zuschauer sind schon da. Wann hast du es schon mal als Juniorenfahrer, dass du Carrefour de Labre fährst? Es sind einfach Tausende von Menschen am Straßenrand, die dich anfeuern. Und wenn man dann sieht, dass die Jungs dann da im Velodrom von Roubaix sitzen und irgendwie einfach nur enttäuscht sind, dass sie halt nicht das erhoffte Ergebnis gefahren haben, was ihnen irgendwie einen Devo-Vertrag vielleicht beschert. Das finde ich schon hart, so mit anzugucken. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man diese Entwicklung irgendwie aufhalten kann. Aber es tut mir halt immer leid, wenn ich das so mitbekomme. Und würde mir wünschen, dass da wieder so ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt. Aber mit so Devo-Strukturen, die immer früher greifen, sickert das wahrscheinlich dann runter, ne? Dass demnächst halt schon irgendwie 15-, 16-Jährige unter Druck stehen, irgendwie unbedingt Ergebnisse abliefern zu müssen. Und ich würde sagen, im Fußball ist es ein bisschen anders. Da kannst du schon mit 15, 16 wahrscheinlich absehen, wer das Zeug hat zum Profi und wer nicht. Ich finde das im Radsport super schwierig zu sagen, weil wir auch immer wieder sehen, dass viele erst mit Mitte 20 nochmal einen Entwicklungsschritt machen. Und wie willst du sagen, dass ein 15-Jähriger, wo der in 10 Jahren ist, ja, also du kannst vielleicht sagen, wo der in den nächsten 1-2 Jahren ist und je nachdem, wie der körperlich schon entwickelt ist und so weiter, aber ja, das ist so das, was die Teams jetzt halt gerade alle machen, und das werden wir nicht aufhalten können. Und es macht es auch ein bisschen, ich sage mal, unfairer wirklich. Ich sehe das jetzt schon in der U23 oder im Kontinentalbereich, wenn man es so will. Alle Teams, die da die Strukturen von der World Tour Mannschaft haben, natürlich auch den finanziellen Background, die sind so viel besser aufgestellt, was Trainingsbetreuung, Betreuung am Renntag etc., Trainingslager angeht. Das wird schon ganz, ganz eng für alle anderen, und das Gleiche zählt bei den Junioren, ne? Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren bei dem U19-Team von Bora, die dann auch schon alle auf dem Specialized S-Works da durch die Gegend gefahren sind, und teilweise hast du halt in den Junioren noch Leute, die haben die Kabel außen verlegt, ne, und schalten noch mechanisch. So.
Ist es denn
das, ja.
Hast du Infos dazu, ist es denn, ich meine, wenn ich jetzt lese mit dem baden-württembergischen Verband, und du siehst ja, also am Ende kannst du das ja nicht auf baden-württembergische Jugend begrenzen, als Lidl Trek.
Ich glaube, das ist jetzt der Start.
Internationales Team aufmachen.
Das ist jetzt der Start. Ich glaube, Lidl wollte das unbedingt, dass da jetzt schon ein U19-Team etabliert wird. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es internationaler. Also ich glaube, du musst die, es gibt so eine neue Regelung auch jetzt von der UCI dazu, die wieder wenig durchdacht ist, aber immerhin besagt, dass ich glaube, die Mehrheit der Fahrer aus dem Land sein muss, in dem das Team gemeldet ist. Also wird es in dem Fall auch ein hauptsächlich deutsches Nachwuchsteam werden und aufgefüllt dann wahrscheinlich mit internationalen Fahrern. Ich glaube, auf 15 Fahrer sind die Junior-Teams, Junior-Devo-Teams begrenzt. Aber da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch Anpassungen geben.
Das Devo-Team von Bora oder Red Bull jetzt war ja auch immer in Bayern angesiedelt, war ja auch am Anfang ein bayerisches Projekt, was immer mehr.
Und hat auch mit dem Verband zusammengearbeitet, ja.
Ja, genau. Also von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches. Und Baden-Württemberg hat an sich auch eine gute Struktur, ne? Also zumindest kenne ich es von unserer Zeit damit, als Andi und ich irgendwie in Nachwuchsklassen waren, war das schon ein starker Verband. Gehe ich davon aus, dass da gewisse Strukturen vielleicht auch schon vorhanden sind, die es dann für so ein Team auch erstmal einfacher macht, die Fahrer zu betreuen. Aber ja, spannend. Gut, gehen wir weiter, wa?
Jetzt haben wir noch so ein bisschen Ergebnisdienst, bevor wir zum Gast gehen. Nizza, Tirreno, Milano, Torino und Nockere. Wir brauchen nicht allzu viel dazu verlieren. Das ist alles schon eine Weile her, außer die zwei Eintagsrennen jetzt, die waren heute.
Ja, also ich finde, Paris-Nizza war irgendwie wie so ein Trainingsrennen für Jonas Vingegaard, um so ein bisschen so Selbstbewusstsein zu tanken. Also ich meine, es ist natürlich schade mit Ayuso, dass er da rausstürzt. Zum Glück verletzt er sich nicht großartig. Das war schon bis auf Lenny Martinez, konnte niemand so richtig am Berg mitfahren. Und wie heißt der von Red Bull? Zweiter wird.
Danny Martinez,
der war auf jeden Fall nicht der zweitstärkste im Rennen. Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Der hatte halt einfach ein richtig gutes Team, und die Van Dijk-Zwillinge oder Brüder.
Und Vlasov.
Und Vlasov, die ihm den Arsch gerettet haben, da quasi. Schön für Steinhauser, kann man glaube ich sagen. Dritter Platz, Gesamtwertung, das ist geil. Ja. Und sonst fand ich die Rundfahrt echt unterdurchschnittlich.
Ja, man muss dazu ja auch, also das dachte ich mir dann nochmal jetzt so in der Nachbetrachtung, Vingegaard ist jetzt irgendwie so im Aufbau zum Giro, und der Giro ist ja schon noch ein bisschen weg, also das ist jetzt nicht Peakform Vingegaard.
Also die beiden sind Zwillinge übrigens, außer die sind jetzt zufällig am gleichen Tag geboren von zwei verschiedenen Frauen, aber.
Nee, ich wusste nicht, dass die Zwillinge sind. Ich dachte, okay, gut. Also,
dann sind sie. Ja, komisch, dass sie nicht bei Sauerland gefahren sind, das verwirrt.
Ja, okay, sind sie doch Zwillinge. Gut. Ja, wie auch immer, ne? Die haben dieser eine Tag da, wo im Regen mit Windkante und so, hat halt das Gesamt, hat er halt die Gesamtwertung gemacht und da waren die halt als Team, haben die richtig performt. Ich glaube, mehr brauchen wir noch nicht sagen, oder?
Zu Turin. Nee, hat so ein bisschen die Spannung rausgenommen, auf jeden Fall aus dem Rennen. Ne? Ja. Das Einzige, was mich noch interessiert hat, war wirklich, ob Georg Steinhauser den dritten Platz und das weiße Trikot behält und das hat er ja geschafft, auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Habe ich jetzt irgendwo schon gelesen, in den Fußstapfen von Florian Lippowitz.
Von Jan Ulrich, dachte ich schon.
Nee.
Das englische Lippowitz Kommentar
sagen die dann immer. Im weißen Trikot.
The nephew of Jan Ulrich, habe ich gehört.
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, Bayern. Irgendwas Bayern, keine Ahnung, Bayern News, weiß ich nicht. Haben dann auch direkt schon gesehen, und Lippowitz war ja letztes Jahr dann Dritter bei der Tour. Überhaupt keinen Druck jetzt, Georg.
Kein Druck, ja.
Aber Georg ist auf jeden Fall auch down to earth, hat, glaube ich, das für sich auch direkt eingeordnet, der genießt es, solange das Ergebnis jetzt gerade da ist. Aber er weiß auch, wie es anders sein kann.
Und irgendeine Etappe haben sie ja noch gekürzt, ne? Und ja, da war, glaube ich, auch
eine Bergankunft.
Dass er noch eine Bergankunft, glaube ich, streichen konnte.
Das war schon, aber nicht schlecht so.
Aber da muss man halt auch sagen, ne? Ich meine, ist halt auch schön, wenn diese Fahrweise, die er immer an den Tag legt, ne? Irgendwie auch so aus Gruppen heraus, irgendwie nochmal zu attackieren, das hat sich halt ausgezahlt, weil es war halt genau der Tag mit dem Regen und der Windkante. Und von daher, geiles Ergebnis, ja.
Ja, in Italien gleichzeitig war es ein bisschen spannender, aber jetzt auch nicht wesentlich. Da war die nominelle Nummer 4 von Bora am Start, die mittlerweile, glaube ich, eher die Nummer 3 ist. Ja, und die Nummer 2 von UAE, die sonst überall die Nummer 1 wäre.
Hm. Nee, da kannst du, glaube ich, mit Andi jetzt streiten, ob er die Nummer 2 und Nummer 3 bei UAE ist.
Ja, aber ich glaube, da wird Andi mittlerweile, gute Frage.
Wir reden jetzt, glaube ich, auf Almeida 2 oder 3 ist.
2a und 2b.
Ja.
Ich glaube, Almeida ist 2 und Del Toro vielleicht 1,5 oder so. Keine Ahnung.
Ja, da gehe ich.
Die geben sich ja alle nicht viel. Ich glaube, die können sich da haben ja eine ganz gute Auswahl. Haben dieses Jahr, glaube ich, auch in Eigenregie abgesprochen, wer ein Giro fährt und wer die Tour. Also erstmal untereinander geklärt und dann mit dem Team besprochen. Und deswegen ist Joao, der jetzt dieses Jahr nochmal versucht, den Giro zu gewinnen. Und Del Toro werden wir in Dienste von Tadej Pogacar bei der Tour sehen. So viel kann ich hier an der Stelle schon mal verraten.
Ja, aber trotzdem zu Tirreno. Ich finde, war eigentlich ganz nices Rennen. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn die Etappen nicht so unglaublich schwer sind, immer so semi-schwer, so Hügeletappen.
Ja, eigentlich so ewig lang. War das früher bei Tirreno auch immer irgendwie so 250 Kilometer Etappen.
Ja, und immer in einem räudigen Wetter und dann immer so eine unnötige Bergankunft. Wie auch immer, ich fand es eigentlich ein ganz nices Rennen. So der Mathieu-Tag oder die Mathieu-Tage waren ja auch ganz spannend, der gewinnt da, die beiden.
Ich fand auch den Tag von Mathieu spannend, den er nicht gewinnt, wo er einfach mal, weiß ich nicht, 29 Minuten Bestwert fahren wollte oder was auch immer er da gerade gemacht hat. Aber das ist auch geil, ne? Dass du einfach mal so in einem World Tour Rennen am letzten Tag dir denkst so, heute war mir ein bisschen zu einfach, ich fahre jetzt mal meine ganze Mannschaft aus dem Schuh, inklusive Jasper Philipsen, der auch am Ende die Etappe hätte gewinnen können.
Was und fährt dann einfach mal gefahren?
Hä?
90 Minuten, 60 Minuten, ich brauche jetzt noch irgendwie diese Belastung vor Sanremo. Noch einmal 60 Minuten.
Ich glaube, wenn du so
gut bist. Ich glaube, es war nicht ganz so lang, aber.
Ich glaube, wenn du so gut bist, hast du halt echt so auf Etappen, wo andere sich drüber freuen, ist dir halt wahrscheinlich echt langweilig und denkst, du verlierst hier gerade Form, wenn du so zwei solche Tage hast.
Also, ich habe die Meinung dazu gehört, dass jemand sagte, sowas wird der morgens im Bus schon angekündigt haben. Ich fahre dann hier so an der und der Stelle, fahre ich hier das und das all out oder nochmal eine richtige Belastung und dass das mit dem Team so abgeklärt ist. Ich meine, Philipsen war im Finale, der ist dann irgendwie gestürzt oder ist, ne? Sonst ist
gestürzt.
Sonst hätte er vielleicht auch gewonnen.
Ja, gut, aber der war erstmal abgehängt zwischenzeitlich.
Ja,
genau. Das war vom Hinterrad halt irgendwann mal so ausgeschert. Also das Team wusste auf jeden Fall Bescheid. Die waren erstmal alle da, aber auch schnell alle weg.
Aber ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie so Poggi sein Rennprogramm sieht, ne, der fährt ja eigentlich nur ein Tagesrennen, bis auf Welcher Rundfall fährt er vor der Tour? Irgendeiner auf jeden Fall.
Und Romandie, glaube ich.
Dauphiné, oder?
Und
ach, so heißt jetzt nur anders.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, das ist ja auch viel effektiver. Also du kannst ja viel gezielter trainieren, du kannst viel mehr Recons machen, du kannst dich viel besser vorbereiten. Also ich glaube auch, dass wir es in Zukunft viel, viel mehr sehen werden, dass diese großen Fahrer halt weniger Renntage haben werden. Also das, was Mathieu jetzt macht, ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft noch so sehen werden, dass diese Top-Fahrer halt die Rennen so fahren, sondern halt sich vielleicht mehr noch aufs Training konzentrieren, um noch besser zu werden. Also
passend zu deiner Aussage hat er das Rennprogramm geändert, fällt jetzt Romandie und Swiss vor der Tour noch. Aber okay, bis dahin, perfekt. Ja, also Romandie ist Ende April. Gebe ich dir schon recht, also.
Da war dreimal bei Roubaix jetzt schon, mindestens, glaube ich. Also zweimal auf jeden Fall, ich glaube sogar ein drittes Mal schon. Also.
Ja, gut, letztes Mal ist er in der Kurve gerade ausgefahren. Das ist auch besser, wenn er sich das noch ein paar Mal anguckt.
Ja, aber das hast du halt, die Zeit hast du auch nur, ne, wenn du halt nicht an Down- und Radrennen fährst. Mit Reisetagen allem drum und dran. Ich bin gespannt. Also auf Roubaix freue ich mich dieses Jahr auch. Also der mit einem guten Florian Vermersch als Teamkollegen noch. Und der hat auch paar andere größere Rennfahrer, die treten können. Hä?
Den finde ich nicht gut.
Wen?
Florian Vermersch.
Warum? Was stört dich an dem?
Fährt dumm. Ich mag keine dummen Rennfahrer.
Hä? Du magst keine dummen Rennfahrer?
Nee.
Also bei Corso sind nur Rennfahrer, die schlau fahren. Was mit Almeida? Also warum magst du den?
Der ist zu schlau.
Nee.
Der rechnet immer direkt aus. Oh, warte mal kurz, der Berg dauert noch 7,7 Minuten 38. Da kann ich ungefähr, weiß was ich nicht, 479 Watt fahren.
Nee.
Und dann drückt er den noch schnell als Intervall rein.
Der hat schon so viele dumme Aktionen gemacht im Rennen. Also ganz ehrlich. Algarve dieses Jahr allein. So, aber egal.
Egal. Ja. Okay, also keine großen Erkenntnisse von diesen Rennen. Giulio Pellizzari auf jeden Fall relativ gut, hat gesagt, er hätte ab der Hälfte des Rennens Probleme mit einer Sehne gehabt und hat nicht genau gewusst, ob er das Rennen beenden kann und konnte nicht so richtig voll fahren.
Okay. Ja, wenn du dir die Beine anguckst, wie die am Rumschlaggern sind, da hätte ich aber auch Sehnenprobleme.
Stabile X-Beine auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal.
Das macht typ auf jeden Fall Bock. Bei Instagram, da gibt es ja irgendeinen so Doktor oder was weiß ich.
Immer ein
ja,
gut, aber
der immer so bei den Fernsehbildern dann so Winkel anlegt.
Biomechanik-Doktor, ja.
Der hat mir auch schon gesagt, warum.
Der hat auch Evenepoel analysiert, glaube ich, heute. Ja. Kam auch ein Video von dem dazu, was reingespielt wurde. Also, ja.
Ja, da holst du immer alle ab mit, wenn du irgendwas erzählst, was keiner versteht. Naja. Wollen wir noch was sagen zu Nockere?
So war auf jeden Fall lustig auch heute. Seit Jahren.
Ja. Milano Torino, Pitcock, haben wir wieder was gewonnen.
Wer wird der Zweite? Wie heißt er? Johannesen. Der von Unix. Johannesen. Der wird immer besser. Also da ist, glaube ich, auch nicht mehr lang hin, bis da.
Also aus dem wird was?
Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, der ist gut. Und Roglic sah aus, als wenn der trainieren fährt. Schön 110er Trittfrequenz ganz am Berg, ne? Im Sitzen, die Dinger
dazu gefahren. Roglic hat früher auch schon mal so gesprintet auch und sowas, ne? Aber das sah jetzt eher so nach...
Roglic hätte aber gewonnen.
Ja, ja. Du hast gesehen, der hätte noch Zweiter werden können.
Beziehungsweise aber der junge Roglic.
Der ist nicht mehr hingesprintet.
Aber Roglic macht jetzt Sabbatical, ne?
3 Monate, ja.
Wie?
Geiler Typ.
Hat sich jetzt erstmal Urlaub genommen.
Der fährt 3 Monate keine Rennen, um sich auf die Vuelta zu konzentrieren und bei seiner Familie zu sein.
Er wollte auch ein bisschen bei der Familie sein, hat er gesagt. Ja. Er war jetzt so lange weg, er will ein bisschen bei der Familie sein und er fokussiert sich jetzt auf die Vuelta.
Ich meine, wenn es klappt, ne? Warum nicht?
Ich bin gespannt, was Ralf denkt zu sagen.
Ich meine, die werden sich vielleicht bei Bora auch gedacht haben, okay, ein Problem weniger, wie wir das Rennprogramm bis dahin gestalten. Also ist natürlich krass, ne? Wenn du jetzt überlegst, dass der auch nicht für einen schmalen Taler fährt und einfach mal so 3 Monate keine Rennen, aber ich meine, bis jetzt war er ganz, ganz stabil unterwegs. Und muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Michael Fahlgren, der hat ja jetzt beim Tirreno noch eine Etappe gewonnen, der hat den ganzen Winter auch zu Hause trainiert bei der Familie, ist, glaube ich, vor ein paar Wochen noch zum dritten Mal Vater geworden, war zum ersten Mal in seinem erwachsenen Leben, also so lange am Stück zu Hause auch. Muss man sich ja auch mal vorstellen. Als Radprofi hast du ja normalerweise immer noch so 3-4 Wochen rennfrei Ende der Saison, beziehungsweise trainingsfrei, nicht rennfrei. Und je nachdem, wo du dann lebst, geht es ja schon wieder los mit Training, dann kommen die ersten Trainingslager. Also du machst noch Urlaub vielleicht, bist eigentlich nie länger als 2 Monate am Stück zu Hause. Und das auch nur einmal im Jahr.
Apropos Fallgren, jetzt bevor wir zum Gast gehen, vielleicht noch eine kleine Soap-Kategorie hier. Wie gern hast du Richard Carapaz?
Ist auch so ein Fahrer, den ich nicht gerne mag, auf jeden Fall. Auch vor der Tirreno-Etappe schon nicht.
Also was der da veranstaltet hat, als Michael Fallgren nämlich schon fast das Ding gewonnen hatte, ist auch allen fraglich gewesen. Ich glaube auch dem Team selbst. Gab auf jeden Fall auch so ein Statement noch von sportlicher Leitung nachher, dass das nicht ganz so gewollt war. Aber denkt ihr, also es gibt ja noch, und da habe ich mich dann auch erst dann dran erinnert, es gibt ja noch so diese Fehde Del Toro gegen Carapaz, ob das irgendwie ein Treiber des Ganzen war oder ob Carapaz dachte, der gewinnt das jetzt, aber dann attackiere ich doch nicht meinen eigenen Teamkollegen.
Ja, den hat er ja nicht, hat er nur indirekt attackiert, ne? Aber wenn es dann am Ende nicht gereicht hätte, dann wäre ich ziemlich sauer gewesen.
Ja.
Aber so wie Carapaz auch manchmal die Attacken fährt, denke ich, bei dem setzt dann auch aus, oder? Also da ist nicht mehr...
Brennt wahrscheinlich irgendeine Sicherung
da
durch.
Brennt,
ne?
Da ist ja brennt auch, alles. Aber
ist ja fast sympathisch.
Weiß ich nicht. Wenn es von Erfolg gekrönt wäre, aber der schließt es ja nicht ab. Schon lange nicht mehr. Bisschen überbewertet auch, der gute Herr.
Ja, komm, ist jetzt gut.
Soll ich noch ein paar überbewertete Fahrer aufzählen? Eine ganze Liste.
Du bist ja noch Dritter gewesen dann beim Giro, oder?
Gibt es bei Corse auch überbewertete Fahrer?
Alle, Paul, alle. Das liest ja auch regelmäßig in Inside.
Überbezahlt sind alle.
Der Secret Pro hat sich ja auch beschwert, Richitello ist zu teuer und keine Ahnung was, aber das passiert
das
halt,
ja
wenn
genau
du bei Corse bist. Ne? Bist halt überbezahlt.
Dass sie überbezahlt sind.
Ja.
Prädikat für Güte.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Wie man Carboloading vor einem Rennen wie Milan Sanremo macht, das hören wir gleich von unserem Gast. Aber wie man sich am besten in einem Rennen verpflegt, ja, das kann man sich ab heute mit dem Morten Fuel Planner genau ausrechnen lassen. Bevor wir das genau erklären, bitte ich um einen kurzen Moment der Andacht. Bye bye, Hungerast. Mach's gut, es war schön mit dir.
Ja, ciao, Hungerast. Rest in peace. Das ist bald echt ein Wort, das komplett in Vergessenheit geraten wird. Wir brauchen neue Rubriken übrigens.
Ja, ich wurde auch vor kurzem gefragt, warum wir das nicht mehr fragen, aber es bringt halt nicht mehr so richtig was. Man hört so Storys ja eh kaum noch. Mittlerweile sind Kohlenhydrate ja kein Geheimtipp mehr, aber das Thema Verpflegung ist trotzdem mehr Raten als Wissen. Aber genau da setzt jetzt unser Partner Morten an. Heute am 19. März ist der Morten Fuel Planner gelauncht.
Und das ist eben kein 0815-Rechner, wo du nur dein Gewicht eingibst. Das Tool ist komplett kostenlos, du brauchst nicht mal einen Account. Du gehst einfach auf planner.morten.com und das Ding baut dir einen streckenspezifischen Plan.
Genau, das ist der Punkt. Streckenspezifisch. Wenn du ein Rennen fährst, lädst du die Strecke oder das Profil hoch. Der Planner checkt deine Physiologie, dein Zieltempo und sieht dann, okay, hier kommt ein 20-Minuten Anstieg, da brauchst du vorher Energie. In der Abfahrt wird getrunken. Er übersetzt die Wattwerte und die Höhenmeter direkt in Kohlenhydrate pro Stunde.
Ich hatte ja schon ein bisschen früher Zugang und habe es selbst schon ausprobiert. Du hast diesen dynamischen Modus, wo du quasi Play drückst und siehst, wie du dich über das Höhenprofil bewegst und wann welcher Riegel oder welches Gel fällig wird. Vorher, währenddessen und sogar für danach. Wenn ich das mit dem vergleiche, was wir früher gemacht haben, Wahnsinn. Und jetzt kann man sich einfach wie die Profis eine Fueling-Strategy selber machen, schon nicht schlecht.
Ja, du sagst es. Wie die Profis. Es gibt sogar noch einen erweiterten Bearbeitungsmodus. Da kannst du deine eigenen Vorlieben anpassen und das Tool rechnet dir sofort aus, ob die Energiebilanz noch zu deinen Leistungszielen passt. Kein Schätzen mehr, ob die 90 Gramm Kohlenhydrate jetzt hinkommen oder nicht.
Wer also keine Lust mehr auf Unterversorgung oder Magen-Darm-Stress im Rennen hat, der geht jetzt einfach auf planner.morten.com. Es kostet nichts und hilft extrem.
Und wenn du die passende Verpflegung für deinen Plan direkt bestellen willst, mit dem Code BESENWAGEN20 bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment auf morten.com. Nur das B-Cup-System ist ausgenommen. Der Code gilt bis Ende des Jahres und ist einmal pro Kunde einlösbar.
Also Plan machen, Fuel bestellen und den Besenwagen hinter euch lassen. Alle Infos wie immer in den Shownotes und weiter geht's.
So, Besenwagentüren sich mal wieder geöffnet und ein Gast eingeladen, den wir vor Urzeiten hier schon mal hatten im Besenwagen. Wir haben gerade alle nachgeguckt. Das war ziemlich genau derselbe Saisonzeitpunkt 2021, dass Sylvain Dillier hier ausführlich im Besenwagen Rede und Antwort zu seiner bis dahin absolvierten Karriere gegeben hat. Aber warum ich dich heute wieder dabei haben wollte, war eine Voicemail, die du uns letztes Jahr, ziemlich genau, nächste Woche letztes Jahr geschickt hast, weil es steht Mailand-Sanremo an und letztes Jahr bist du gefühlte 270 Kilometer alleine von vorne gefahren und hast uns danach so eine kleine Voicemail geschickt, wie das für dich war und wie viel Watt auf der Uhr standen. Und deswegen bist du für mich so ein bisschen die Galionsfigur dieses Rennens für dieses Jahr. Also erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen zurück im Besenwagen Sylvain Dillier.
Hallo zusammen, danke, dass ich bei euch hier sein darf.
Hallo.
Und freust du dich schon?
Ja, doch, ich freue mich echt schon aufs Wochenende. Ja, Mailand-Sanremo ist der erste große Klassiker. Ja, ich denke mal, da freut sich schon irgendwie so das ganze Peloton, vor allem wenn jetzt auch die Wettervoraussichten ganz okay sind für den Samstag. Ja, und dann wird das eigentlich schon immer eine richtig geile Sache. Ja, und dann gibt es bestimmt auch eine Aufgabe zu absolvieren für mich oder für unser Team und hoffen dann natürlich auch auf ein gutes Resultat von unseren Kapitänen.
Ja, aber steht so ein, also jetzt mal als Remo speziell bei dir im Rennkalender oder im Trainingsplan als Rennen drin oder als Training? Was sieht für mich eher von außen wie so ein, wie so ein, für dich so ein 4-Stunden-Zone-2-Training?
Ja, ist dann schon sportliches Zone-2-Training auch. Also ja, nee, ich meine, es ist so, wie das letztes Jahr war, natürlich, war schon speziell. Ja, wobei das auch so gefühlsmäßig auch, wie soll ich sagen, schon fast auch angenehm war, weil ich einfach halt meine Pace fahren konnte. Da hat mir nie jemand irgendwie so aufs Tempo gedrückt und du fährst halt einfach den Rhythmus, der für dich passt und dann auf jeden Fall, wenn du da über den Turchino fährst, dann die Küstenstraße runter, musst du schon immer schneller werden. Das ist eigentlich so eine ganz langsame Steigerungsfahrt. Aber ja, irgendwie verlässt du halt nie so deine Komfortzone, weil du kannst ja nicht irgendwie 3-4 Stunden außerhalb von deiner Komfortzone fahren.
Und von das kannst du aber nur machen, wenn das Niveau so hoch ist, dass du damit dann auch noch die Spitzengruppe kontrollierst, ne?
Ja, ja, wobei ich muss sagen, letztes Jahr ging das eigentlich ganz gut. Also ich war selber erstaunt, dass ich das alleine irgendwie so hingekriegt habe. Natürlich, ich habe dann die Spitzengruppe nicht eingeholt. Das haben dann hat mehr oder weniger das Peloton für mich erledigt, weil der Run-in zu Cipressa dann so sportlich ist, dass eigentlich eine Spitzengruppe da fast keine Chance hat, irgendwie zu bestehen. Aber ja, das ging eigentlich ganz gut und ich hoffe mal, dass meine Beine jetzt für Samstag wieder so gut sind.
Wer es jetzt noch nicht weiß, Sylvain ist seit 2021, also seit das letzte Mal da warst, bei Alpecin und jetzt für Sonntag und halt auch letztes Jahr einer der wesentlichen Helfer für Mathieu van der Poel oder, wenn es zum Sprint dann rausläuft, wahrscheinlich erst bei Philipsen. So, das ist einfach, was ich nochmal sagen wollte. Jetzt du, Paul.
Genau, weil mir ist, genau, wir sprechen jetzt quasi darüber, dass du letztes Jahr unglaublich viel von vorne gefahren bist, aber man dich generell bei so wichtigen Klassikern viel von vorne fahren sieht, so als Hauptfahrer von Alpecin. Und letztes Jahr weiß ich noch, wie, ich glaube du, ich weiß nicht, wer hinter dir war, ob das UAE war oder irgendein anderes Team um Hilfe gefragt hast, oder Trek war das, keine Ahnung, und Trek, ja, die geschüttelt haben und du dann so im Arm nur so gemacht hast, abgewunken und dann einfach weitergefahren bis die nächsten 2 Stunden alleine. Und das fand ich so eine witzige Situation, wo ich dachte, okay, gut, dann mache ich es halt alleine, so, wenn ihr mir nicht helfen wollt. Und ich finde sowas halt ich finde es halt beeindruckend, es gibt halt dich, dann gab es ja früher Tim de Klerk auch. Fährt der noch?
Nee,
der hat aufgehört. Ja. Genau, also gibt halt so ein paar Fahrer, die halt irgendwie so prädestiniert sind, dafür sind. Also ich meine, du warst ja auch selber, warst schon mal Zweiter bei Roubaix, hast Radrennen gewonnen und bist jetzt halt in einer komplett anderen Rolle. Und irgendwie sieht man ja einfach auch an, dass du dich da auch ganz wohl fühlst. Zumindest macht das den Anschein.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Geilste als Radprofi ist schon, wenn du selber Rennen gewinnen kannst. Aber ich würde sagen, dass ich halt jetzt auch in ein Alter gekommen bin, wo das auch nicht mehr so einfach ist. Da kommen junge Fahrer hoch, die sind extrem stark, extrem explosiv. Die hatten halt irgendwie schon auch eine ganz andere Jugend hinter sich, haben das schon viel systematischer trainiert. Und ja, ich will jetzt irgendwie mit, also ich bin jetzt 35, da willst du vielleicht auch nicht so in den Massensprints noch irgendwie reinhalten und alles riskieren für einen Top-10-Platz oder so. Und von daher bin ich eigentlich, fühle ich mich, wie du gesagt hast, ganz wohl in der Rolle. Und ich würde sagen, dass das schon auch eine Qualität für mich war oder von mir war, so lange schnell zu fahren, weil ich habe eigentlich all meine Rennen in Spitzengruppen gewonnen. Und von daher ist das schon auch eine Qualität, die mir liegt und die ich jetzt halt eigentlich voll ausspielen kann.
Ich finde es gut, dass du sagst, mit 35 kommst du jetzt so langsam in den Alter. Aus meiner Perspektive ist 35 schon gar nicht mehr alt. Also klar, als Radfahrer denkst du dann also, boah, langsam Zeit für die Rente, so ungefähr, aber im Vergleich zu normalen Leuten ist es ja noch kein Alter, aber ja, ich verstehe natürlich, was du meinst, ne? Dann hält man nicht mehr so unbedingt mit rein, vor allem nicht, wenn man irgendwie kein Sprinter ist. Aber bereitest du dich jetzt für so ein Rennen wie Sanremo? Ich meine, man weiß nicht, wie das Rennen läuft, ne? Vielleicht habt ihr diesmal einen mit in der Spitzengruppe, was glaube ich eher unwahrscheinlich ist, aber ne, vielleicht macht auch mal ein anderes Team den Anfang und fährt hinterher, aber eigentlich weißt du ja schon, was zu tun sein wird für dich, oder habt ihr da dieses Jahr in deinem Team noch Leute dabei, die da vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen?
Ja, bei uns in den eigenen Reihen haben wir jetzt niemand sonst mit dabei, außer die würden jetzt irgendwie komplett das Line-up noch auf den Kopf stellen und mir eine komplett andere Aufgabe zuteilen, dass ich dann mit Pogi, Mathieu über Cipressa noch fahre. Nee, aber von daher ist eigentlich auf, ganz, ne? Klar. Ja, wenn es sein muss. von daher ist eigentlich meine Rolle schon ganz klar. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass UAE dieses Jahr schon auch irgendwie Anstalten machen wird, um da Nachführarbeit zu machen. Also würde mich jetzt ehrlich gesagt schon erstaunen, wenn die sich jetzt da komplett raushalten. Am Anfang ja. Schon.
Und ist dann so ein Rennen für dich irgendwie auch ein trainingsmäßig ein Highlight oder bist du eigentlich so die ganze Zeit auf so einem konstant hohem Niveau, weil du weißt, okay, von dir wird eigentlich eh meistens das Gleiche in Anführungsstrichen verlangt? Weil du jetzt, also du musst jetzt ja nicht mal als Niveau bei 100% unbedingt sein, oder? Weil du fährst ja nicht hin, um zu gewinnen, sondern du sollst ja in der Lage sein, das, was du sonst immer abrufst, auch abrufen zu können.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das Wichtigste irgendwie hinsichtlich Mailand Sanremo ist so ein bisschen das Carboloading. Aber ob ich jetzt meinen 5-Minuten-Bestwert im Rennen abrufen kann, ist dann irgendwie weniger wichtig. Mhm. Also es geht eigentlich da mehr darum, dass ich halt meinen Energiespeicher richtig gut gefüllt habe, dass ich auch lange Zeit schnell fahren kann. Aber damit ist dann auch, ich sag mal so, mein Job auch schon getan. Ich muss jetzt eben nicht irgendwie über die Cipressa noch mitkommen und dann Pocho nochmal gute 5 Minuten abliefern, damit ich irgendwie auf der Via Roma noch den Sprint anfahren kann. Mhm. Also von daher ist natürlich jetzt mein Fahrprofil schon ganz anders wie jetzt das von Mathieu oder Jasper oder die Leute, die halt dann irgendwie ja, auf den letzten zwei Bergen irgendwie noch mitfahren sollen.
Ja. Nimm uns mal das mit ins Carboloading.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch aufgeschrieben. Jetzt haben wir Mittwochabend.
So ein Berg passt da.
Nee. Ja.
Nee, ich würde sagen, wo ich die ersten zwei, drei Mal Mailand Sanremo gefahren bin, zu Beginn meiner Karriere, da war echt so, hat man sich tellerweise Pasta noch reingeschaufelt vor dem Schlafengehen. Und ich würde sagen, wir machen das heutzutage schon ein bisschen smarter, weil wenn du jetzt irgendwie 4 Teller Pasta reinschaufelst, kannst du einfach nicht mehr richtig schlafen. Und ja, wir fangen jetzt halt schon an, eigentlich wie 2 Tage davor gut zu essen und das dann halt auch auf all die Mahlzeiten zu verteilen. Also wir haben dann auch nicht nur 3 Hauptmahlzeiten, sondern 5. Und ja, das wird halt so dann schon aufgeteilt, um halt auch nicht einmal so viel essen. Ja, also das ist ja auch eine Belastung auf den Magen und das ganze System dann.
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Also was isst du da hauptsächlich, wie viel ungefähr, dass die Hörer jetzt so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was das heißt, 2 Tage lang Carboloading vor Mailand Sanremo?
Ja, und vor allem, was auch der Unterschied zu normal ist oder was da mehr ist.
Ey, wenn ich jetzt da irgendwie genaue Zahlen nennen muss, wie viel Gramm pro Körpergewicht.
Teller reichen ja, so wie es man früher gemacht hat.
Nee, ich würde halt sagen, wenn du dir gewohnt bist, so ein großer Teller Pasta, dann isst du halt 1,5 Mal davon pro Mahlzeit.
Also und ist dann 1,5 Müslis morgens.
Genau, ja. Also es ist dann schon so, oh, eigentlich habe ich genug gegessen, aber ja, ich gönne mir jetzt noch eine extra kleine Portion dazu.
Wie sieht dann so das Training noch aus bis Samstag? Also machst du jetzt auch so gut wie nichts mehr? Macht man da am Tag vorher, wenn man so ein langes Rennen fährt, dann auch nochmal eine längere Vorbelastung? Oder?
Ja, ich bin jetzt Tirreno gefahren und das war schon echt ein harter Tirreno. Also ja, ich muss sagen, ich war froh nach den 7 Tagen, dass das endlich zu Ende war. Und bin dann montags nach Hause gereist. Dienstag habe ich 5 Stunden trainiert, aber schön gemütlich. Heute war dann 4 Stunden mit ein paar Intensitäten, also schon richtig sportliche Intervalle. Morgen wird dann nochmal ein Ruhetag sein, plus Reise am Abend. Freitag ist dann 1,5 Stunde Kaffeefahrt und dann Samstag geht es früh los.
Mal gucken, ob wir uns sehen. Ich komme auch.
Mach's gut. An den Start.
Ja, wahrscheinlich klar. Also ich bin dann hier mit den Rockets, mit dem Begleitkonvoi unterwegs.
Ah, okay.
Wahrscheinlich nice. Irgendwo in der Verpflegungsstelle und dann denke ich nochmal im Ziel irgendwo.
Top. Ich hoffe, ich schaff's bis ins Ziel.
Ja.
Vielleicht auch mit der Abkürzung.
Ja, Andi kennt die Abkürzung.
Ich kenne die, ich bin die aber nicht gefahren. Also du kannst natürlich immer unten auf der Straße bleiben. Ja, aber wenn man schon mal Mailand Sanremo fährt, dann kann man ein Porsche. Also ich meine, Silva, wie oft bist du das Rennen schon gefahren? Dann musst du vielleicht nicht immer machen. Vor allem nicht, wenn du vorher 250 Kilometer von vorne gefahren bist. Aber so Porsche kann man ja schon noch fahren. Also sei denn, du bist schon
richtig weit. Ja, das geht normalerweise schon noch.
Ja. Hast du eigentlich für dich jetzt Sanremo irgendwie dann vorbei, noch irgendwie so Ziele, die du verfolgst im Jahr? Also abseits davon, dass du irgendwie größtenteils Helfer bist, aber hast noch persönliche Ziele? Also ist so Roubaix immer noch ein Rennen, natürlich als in dem Team auch schwierig, ne, mit Mathieu und dann Jasper, da bist du auch zum Arbeiten irgendwie verdonnert, gehe ich mal von aus, aber gibt es dann noch so Dinge, die dich reizen, auch persönlich irgendwie Ergebnis zu holen?
Ja, persönlich auf Resultat zu fahren, ist echt schwierig. Ja, das Ding ist halt auch, bei Rundfahrten bin ich halt an den Tagen, wo für mich jetzt persönlich am interessantesten wären, bin ich meistens dann auch der Helfer, der halt die Spitzengruppe kontrolliert. Und, aber das wären eigentlich so die Etappen, wo ich halt versuchen würde, wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich solche Etappen aussuchen, um dann halt irgendwie ja, den Sprinterteams so ein Schnippchen zu schlagen und dass die sich irgendwie vielleicht ein bisschen verkalkulieren und uns unterschätzen und dann wir es trotzdem vor dem Peloton ins Ziel schaffen. Und ja, eben da bin ich jetzt halt eigentlich in der komplett anderen Rolle eingeteilt. Und wenn es dann irgendwie hügelige oder bergige Etappen gibt, bin ich echt froh, wenn ich auch mal nicht all out fahren muss, um wieder ein bisschen Kräfte zu tanken, weil das Team wird dann ja zu einem gewissen Zeitpunkt wieder meine Arbeit verlangen, wo ich dann halt eben den Job im Peloton wieder übernehme, um die Spitzengruppe zu kontrollieren und dass Jasper oder Mathieu dann irgendwie auf Etappensieg fahren kann. Und von daher ist es schon so, ja, eigentlich eine, ja, schon fast ein bisschen aussichtslos. Also ich müsste da mich komplett auf ein anderes Rennprogramm konzentrieren. Die Frage ist halt mittlerweile auch, soll ich jetzt noch auf eigene Resultate fahren und vielleicht so ein B- oder C-Programm fahren? Oder willst du halt irgendwie bei all den großen Monumenten dabei sein, bei Tour de France, willst mit den großen Leadern am Start stehen, wo du weißt, hey, jeden Tag fahren wir hier um den Sieg. Und da muss ich sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie in Coupe de France gewinnen kann, ist das schon nice. Ich habe ein paar richtig geile Rennen gewonnen. Ob jetzt in Coupe de France mein Palmarès so aufwerten würde, weiß ich nicht. Aber ich stehe jetzt halt irgendwie am Samstag bei Mailand Sanremo am Start und weiß, hey, Mathieu ist so gut drauf, wenn alles einigermaßen okay läuft, dann fährt er hier um den Sieg mit. Dann haben wir noch ein Backup mit Jasper und das Ganze zieht sich dann so weiter über die ganze Klassikersaison mit E3, Gent-Wevelgem, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix. Also das sind ja die geilsten Rennen, die wir überhaupt haben im ganzen Kalender. Und von daher, ja, bin ich eigentlich ganz happy mit meinem Rennprogramm, auch wenn ich jetzt irgendwie hier nicht eigene Ambitionen haben kann.
Ja, verfluchst du Mathieu eigentlich manchmal, so wie zum Beispiel letzte Etappe Tirreno Adriatico? Also ich weiß nicht, ob er im Vorfeld angekündigt hat, dass er da irgendwie für sich selber eine Stunde Maximaltest fährt. Aber wusstet ihr davon, dass er davor halt so ein bisschen zu trainieren im Rennen und euch auch auseinanderzunehmen?
Ja. Ja, er hat das schon angekündigt, also hat gesagt, ja, wäre doch mal eine gute Idee, einfach hier mal 5 Minuten 500 Watt in den zweiten Teil des Berges reinzufahren und dann schauen wir mal. Aber nach dem Rennen hat er uns dann gesagt, ja, es wären nicht 5 Minuten 500 Watt gewesen, sondern 550 Watt. Und dann sind halt auch die Bergfahrer komplett an ihr Limit gekommen und ja. Ja, am Ende, ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn wir das ein bisschen gepaced gemacht hätten.
Ich sehe so, ja. Hide the Pain, Harold Monks im Bus sitzen. So.
Ja. Oh nee, ey, das war schon, ja. Ich meine, Mathieu kann das halt einfach machen und der macht das halt dann auch Tag für Tag. Aber andere bei uns im Team, ja, die sind dann halt auch irgendwann fliegen gegangen. Und ich, so wie ich gehört habe, hat dann Mathieu noch so zu Jasper im Radio gefragt, hey Jasper, und ist das Tempo so okay? Aber gab keine Jasper Antwort mehr.
Schon außer Funkreichweite gewesen. Ja,
der ist dann auch fliegen gegangen.
Aber, also, vielleicht kannst du das so ein bisschen mitnehmen, was, wenn er das morgens so im Bus sagt, also sagt dann irgendjemand, ey, vielleicht nicht die perfekte Idee? Oder ist das dann so, okay, mach mal.
Ja, also ich hab mich dann einfach rausgehalten aus der Diskussion, weil ich weiß, ey, wenn ich was sage, das ändert sowieso nichts. Und ja, wenn halt Mathieu so eine Ansage macht oder so eine Idee reinbringt, dann stößt das meistens auf wenig Widerstand. Man kann sich ja vorstellen, wieso. Ja. Ob das dann immer die beste Idee ist, sei dahingestellt. Wir haben leider die Etappe dann nicht gewonnen. Aber ja, das war jetzt nicht irgendwie des Efforts geschuldet, sondern wegen anderen Umständen. Also Jasper hat sich da irgendwie aufgehängt in der zweitletzten Kurve mit anderen Fahrern. Und ja, ich denke, also wir hatten auch trotz des Efforts eine gute Chance auf den Tagessieg. Und von daher würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht. Auf jeden Fall war das auch ein gutes Training für Mathieu. Ich glaube, das
war Entertainment.
Ja, Entertainment genauso. Aber ich glaube, daraus zieht er schon auch irgendwie so ein bisschen das Selbstvertrauen für kommende Rennen. Also der braucht halt irgendwo auch so ein bisschen die Bestätigung, hey, ich bin genug gut, um dann mit Pogi über die Cipressa zu fahren.
Ja.
Hier, letzte Frage von mir Richtung nochmal Sanremo. Ich habe gerade nochmal hier meines Kollegen Staufs Sanremo 2013 aufgemacht. Mir war nicht bewusst, in was für einer lustigen Gruppe du da zu Ende gefahren bist. 13 Minuten nach dem Sieger Gerald Ciolek kommen Stauf zusammen mit Tom Dümmeler, Thomas Vöckler, Arno Demare und Dominik Klemme ins Ziel.
Klemme?
Klemme? Klemme ist dabei.
An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Da.
Ich weiß nicht, was Klemme absolutes
Phantom ist. Das ist wie die berühmte Vuelta, die wir nie zusammen gefahren sind.
Thomas Vöckler, kann ich mich daran erinnern, dass er die ganze Zeit meinte, ja, herzlichen Glückwunsch, und ich überhaupt nicht gecheckt habe, warum. Also der hatte da schon am Radio gehört, wer gewonnen hat. Und ja, der hat sich irgendwie auch gefreut, warum auch immer. Also ich weiß nicht, ob die sich, ich glaube nicht, dass die sich kannten, aber er hat sich auf jeden Fall mega gefreut über den Sieg von Gerald damals, ja.
Vielleicht fand er Sagan scheiße.
Kann sein, ne? Gab es, glaube ich, ein paar.
Ja, lustig. Ja, und du bist dann, du hast ja schon so ein bisschen Ausblick gegeben, du bist dann beim kompletten Klassikerprogramm auch voll geplant.
Ja, das ist eigentlich lustig. E3 war am Anfang gar nicht auf dem Plan, bis dann meine Frau sagt, hey, kommst du nach E3 wieder nach Hause? Und ich so, hä, E3 steht doch gar nicht auf meinem Plan. Aber wir haben halt, wie mein Training Peaks Account ist mit unserem Kalender verknüpft. Und das Team hat dann ja über Training Peaks mich selektioniert. Ja, aber ja, Gent-Wevel Game steht kurz danach auch auf dem Programm. Und deshalb wird das sowieso so einen wöchigen Belgien-Trip, bevor ich dann vor der Flandern-Rundfahrt nochmal kurz ein paar Tage nach Hause kann. Genau.
Deswegen weiß Andi auch, wann Paul bei der Massage ist.
Wir teilen auch alle unsere Termine. Aber wie lange hast du noch Bock zu fahren? Also nicht, dass du jetzt aufhören solltest, aber einfach nur so, der Sport sich jetzt auch so krass geändert hat.
Ja, das finde ich schon krass eigentlich, wo ich Neoprofi geworden bin, gab es bei BMC ein paar Leute, die so plus minus 35 waren, also da gab es auch irgendwie noch der eine oder andere, der gegen die 40 ging, und ich bin jetzt mit 35 schon echt der Älteste im Team. Ich habe jetzt noch einen Zweijahresvertrag, also das heißt dieses Jahr und 27. Und ja, ich meine, ob ich jetzt dann noch ein Jahr dranhängen würde, lasse ich mal einfach so offen. Also ich schaue jetzt mal, wie sich das entwickelt, wie meine Form sich entwickelt. Wobei ich hier auch sagen muss, dass ich mich immer noch ein bisschen verbessern kann. Also ich habe jetzt
Machst du denn den ganzen neuen Scheiß mit? Machst du jetzt auch so im Jogginganzug und so weiter deine Rolleneinheiten?
Ich habe, also so gewisse Dinge probiere ich schon aus. Ich würde sagen, das ist auch sowas, was mich noch ein bisschen motiviert. Also ich finde das halt irgendwie, oder ich schaue das Ganze vielleicht so ein bisschen als Experiment mit dir selber an. Also du hast halt als Radprofi echt die Chance, irgendwie so ein paar Dinge auszuprobieren und das als Experiment zu sehen und zu testen, hey, verbessert mich das, bringt mir das was, wie viel bringt mir das? Aber ich muss jetzt schon sagen, so ja, das Essen abwiegen und so, das ist schon echt was, wo ich an meine Grenzen stoße. Also ich habe das auch, wenn ich jetzt mit dem Team unterwegs bin, wir haben einen Chef dabei, der uns die Menüs genau kocht, und du kannst das einfach auf die Waage stellen und dann sagen, hey, ich habe 300 Gramm von dem und dem gegessen, und dann wird das alles kalkuliert und dann siehst du, ob du noch ein bisschen Proteine oder Carbs oder was auch immer dazu nehmen musst. Das ist ja noch okay, aber wenn ich hier zu Hause mit der Familie am Tisch sitze und dann ich mit der Waage die ganze Zeit noch ein bisschen mehr Reis, dann noch ein bisschen von dem und das, oh, da komme ich echt an meine Grenzen. Aber auch das ganze Heat-Training habe ich jetzt im Winter schon auch versucht zu implementieren. Und ich muss sagen, das hat schon echt auch funktioniert. Also ich war da selber ein bisschen erstaunt darüber. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass ich das auch früher schon gemacht habe, einfach unbewusst. Weil ja, ich habe hier mal einen Finger gebrochen oder ein Schlüsselbein gebrochen. Dann bist du irgendwie 2 Wochen konstant auf der Rolle am Trainieren, und nach diesen Einheiten kommst du irgendwie wieder zurück auf die Straße und fliegst durch die Gegend rum und denkst so, hey, ich habe die Form meines Lebens. Und irgendwie hat das damals so niemand wirklich verstanden, so, ja, du hast einfach mal ein bisschen deinem Körper Ruhe gegönnt und so. Klar hat das vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt, vielleicht auch die Effizienz auf der Rolle, aber du hast sicher auch irgendwie so ein bisschen einen Hitzeeffekt mitgenommen. Und von daher finde ich das schon irgendwie spannend, wenn man solche Dinge ganz gezielt auch einsetzen kann.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert. Hey Jungs, habt ihr eigentlich auch manchmal das Gefühl, das Internet weiß ein bisschen zu viel über euch?
Das ist kein Gefühl mehr, ich weiß das.
Ja, das ist auch kein Zufall. Da hängen Tracker, Algorithmen und ganze Datenbanken dran, die genau wissen, was dich triggert. Und frag mal den Fabian, der mahnt uns ja schon seit Jahren.
Ja, ganz ehrlich, das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Wie bin ich eigentlich schon wieder auf dieser Shop-Seite hier gelandet? Nur weil ich vorher irgendwo was geklickt habe?
Ja, nicht nur deswegen sind wir jetzt mit NordVPN unterwegs. Endlich wieder entspannt im Internet unterwegs sein. Weniger personalisierte Werbung, weniger Datenkrams, einfach mehr Ruhe.
Ja, für alle, die das noch nie gehört haben, ein VPN ist quasi deine Tarnkappe im Netz. Du verschlüsselst deine Verbindung, verbirgst deinen Standort, blockierst Tracker und bist nicht mehr komplett gläsern.
Und Kontrolle ist für uns im Sport ja eh ganz normal. Bei der Ernährung, beim Training oder auch bei der Erholung. Warum also nicht bei dem Online-Verhalten?
NordVPN macht das mega einfach. App auf, Knopf drücken, fertig. Läuft auf dem Handy, auf dem Laptop und sogar auf dem Smart-TV. Und du bestimmst, was du teilst und was nicht.
Und jetzt nochmal extra für dich, Paul, und natürlich auch für alle anderen, die mithören. NordVPN ist wie ein Helm beim Radfahren. Schützt dich, ohne dass du ständig dran denken musst. Und wenn du ihn mal brauchst, bist du froh, dass er da ist.
Ich habe mir aber auch was ausgedacht. NordVPN ist wie der perfekte Sattel. Du merkst erst, wie gut er ist, wenn du damit stundenlang unterwegs bist. Nur eben fürs Internet.
ihr zwei sollt bald mal ins Marketing wechseln. NordVPN.com/Besenwagen auf jeden Fall. Da gibt es einen satten Rabatt plus 4 Monate gratis obendrauf. Also echt kein großer Aufwand, aber ein großer Effekt.
Und falls ihr jetzt denkt, ach, vielleicht brauche ich das gar nicht, probiert es einfach mal aus. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, kostet nur ein paar Euro im Monat und spart euch im Zweifel die nächste ungewollte Shopping-Tour.
NordVPN.com/Besenwagen. Klickt euch rein, schützt eure Daten und dann Abfahrt.
Ja, da musst du aufpassen, ja, dass du das nicht zu spannend findest, weil Paul hier zum Beispiel, der ist jetzt fast 40, wird glaube ich nächste Woche, ne? Hast du Geburtstag, klar. Paul, und der wird auch noch immer besser. Also, wenn du das jetzt alles ausprobierst, dann musst du vielleicht noch ein paar Jahre länger fahren als geplant. Dann kriegt dann deine Frau neue Push-Mitteilungen für 2028 und 2029. Neuer Kalendereintrag.
Aber ich finde das, ich finde das spannend. Die Perspektive, weil ich sehe, bei mir ist es genauso. Also, ich mache auch eigentlich alles mit, bis auf das Essen abwiegen. Jetzt vor dem Rennen gucke ich auch schon. Ne? Ich habe natürlich jetzt kein Team um mich herum, wo ich habe jetzt keinen Koch oder Köchin, die mir alles vorbereitet und ich muss nur abwiegen. Aber ich gucke vor dem Rennen natürlich auch, dass ich genug Carbs esse. Aber die ganzen Sachen, so Heat-Training, ja, kann das Training generell nochmal anders gestalten, irgendwie, dass es effizienter ist. Es ändert schon nochmal einiges. Und da muss ich sagen, wenn man so ein bisschen frisch im Kopf geblieben ist, dann würde ich sagen, zählt bei uns diese Altersbarriere unserer Generation noch gar nicht so richtig, wie es vielleicht bei der jetzigen der Fall ist, weil also bei uns der Lernprozess, habe ich manchmal das Gefühl, ist so wie für einen 17-Jährigen, der gerade anfängt, sich überall reinzulesen und anfängt, die richtigen Dinge zu machen. Plus, dass wir halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, irgendwie was so Grand Tours und sowas angeht, was natürlich auch ein Benefit ist, aber ja, ich finde das manchmal, wenn man so im Kopf noch frisch genug bleibt, kann man echt noch eine Weile fahren, auch so Leute aus unserer Generation.
Ihr startet jetzt hier einen neuen Trend, bald wollen nicht alle nur noch junge Fahrer, sondern auch noch die Alten, die jetzt erst anfangen mit Heat-Training und Essen abwiegen. Weißt du, man kann jetzt gerade noch so junge Fahrer anbieten, hey, der hat noch nicht so viel trainiert und so, der ist noch ein bisschen übergewichtig, so, der hat noch richtig viel Potenzial. Ey, guck mal hier, ich habe noch hier den alten Sack, der hat noch nie sein Essen abgewogen und der fährt eigentlich nur nach Lust und Laune trainieren. Wenn er den jetzt nochmal richtig
anbeißt
hier, da kommt nochmal viel.
Du bist Management, du musst nur richtig verkaufen, aber jetzt mal ernsthaft, ja. Ich meine, jetzt jemand in der Rolle wie Sylvain, ob du dir jetzt einen 20-Jährigen das machen lässt, der macht es sehr wahrscheinlich nicht so gut wie er. Weil die Erfahrung, aber dafür ist auch ganz viel Erfahrung eine Rolle, ne? Spielt eine Rolle, wie Gruppen einschätzen, den Rennenverlauf mitbekommen, Dinge analysieren, Kommunikation und sowas. Und dann ist es egal. Also, das ist ja, bei dir geht es ja nicht mal darum, dass du deine besten 5 Minuten fährst, wie du vorhin schon meinst, sondern halt, dass du eine gute Arbeit vollrichtest. Und das also ist halt.
Wieder bei dem Thema, das weiße Trikot gehört abgeschafft und dafür ein Trikot für den besten Altfahrer eingeführt.
Gab's doch noch mal vor ein paar Jahren, ne? Was war denn das für eine Farbe? War es nicht grau auch sogar, das Trikot? Oder schwarz? Irgendwie gab's doch mal, bei Vuelta gab's es noch, oder? Nee,
für den letzten, aber, oder? Für den letzten der Gesamtwertung oder so gab's mal ein Trikot.
Nee, es gab auch mal für einen alten Fahrer
ein Trikot. Für über 35, das wäre schon lustig. Aber eine Sache, jetzt so, das hatte ich mir die ganze Zeit noch gemerkt, auch so mit dem Alter und so weiter und weil ich das halt auch selber so empfinde, wo du sagst so, mit 35 willst du jetzt halt nicht mehr in jeden Sprint reinhalten am Schluss. Und das ist ja was sich definitiv so ein bisschen verändert, ne? Also das Gefahrenempfinden wird so ein bisschen ein anderes. Und ich denke mir das, ich weiß nicht, wie du das empfindest, das frage ich dich gleich, aber ich denke mir das zum Beispiel halt auch im Zuge von schwereren Unfällen, so ein, ich weiß nicht, wir konnten jetzt, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber vielleicht so ein Lennart Kemner oder so, wenn du schon mal so wirklich einen schweren Unfall hattest oder auch einen Rennsturz und so weiter, dann ist es ja dann oft auch manchmal ab einem gewissen Alter so, dass du das dann doch nicht mehr verlierst. Und wenn du diese jugendliche Unbekümmertheit hast, wo es ist bis jetzt ja immer alles gut gegangen, so, wenn du das noch hast. Und das hast du halt mit 35 meistens nicht mehr, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, wobei ich jetzt nicht unbedingt irgendwie an vergangene Stürze mich erinnere, wenn ich jetzt irgendwie ja, eine Abfahrt runterfahre. Aber ich habe mich echt schon ein paar Mal gefragt, ob das so normal ist, die Stürze, oder ich werde halt auch oft von anderen Leuten gefragt, hey, irgendwie passieren schon immer mehr Stürze. Und hier fragt sich halt, ja, passieren einfach mehr Stürze, weil man alles halt irgendwie auf Kamera hat und jeder sieht jeden einzelnen Sturz, oder passieren effektiv irgendwie mehr Stürze? Und ich meine, früher bin ich vielleicht einmal zu Boden pro Saison, aber dann nicht mal unbedingt schlimm, weil ja, du bist halt einfach irgendwie ineinander gefahren und dann musstest du ausklinken und mit dem Fuß am Boden und dann war es das für die ganze Saison. Aber irgendwie heute, wenn man sich jetzt irgendwie das Rennen Omloop irgendwie nochmal Revue passieren lässt, da gab es ja massenweise Stürze und echt schlimme Stürze. Und ich finde das, ja, also ich glaube, das hat sich schon irgendwie so ein bisschen intensiviert. Und ja, wenn ich jetzt halt einfach auch weiß, hey, ich bin irgendwie eben 35 Jahre, ich habe eine Familie zu Hause, wenn ich jetzt hier bei diesem Eintagesrennen oder bei dieser Rundfahrt im Sprint in die Top 10 fahre, ändert sich eigentlich nicht viel in meinem ganzen Leben. Wobei ich früher halt mit irgendwie 20, 23, da hast du noch die ganze Karriere vor dir und du denkst so, hey, jeden kleinen Platz, der mir irgendwie was bringen kann, um mein Potenzial zu zeigen, gehst du halt einfach all in. Egal, ob du jetzt um den Sieg fährst oder vielleicht halt eben nicht, aber ja, im besten Fall ist das was du zeigen kannst und dir dann vielleicht auch zu einem besseren Vertrag hilft.
Aber stürzt du selber auch öfter oder ist es bei einmal pro Saison geblieben?
Ja, nee, ich würde schon sagen, dass es zu mehr Zwischenfällen kommt. Ich meine, das eine oder andere Mal war ich dann auch echt glücklich davongekommen. Aber jetzt zum Beispiel, ich bin Körne gefahren, Omloop war ich nicht in der Selektion. Aber ja, Körne ist halt auch richtig crazy und da bin ich dann auch Mitte des Rennens irgendwann mal auf den Asphalt geknallt und ein Fahrer auf mich drauf, Rippen gequetscht und das schmerzt dann schon so für ein paar Wochen.
Ja, ich meine, ist ja ein großes Thema im Radsport. Die UCI hat die ganzen Stürze ja mal ausgewertet und hat so alle Stürze, die jetzt irgendwie mit Streckenführung zusammenliegen, eigentlich in verschiedene Punkte unterteilt. Also die haben dann gesagt, ja, wegen, keine Ahnung, Absperrgitter oder wegen Verkehrsschildern oder Fahrbahnteilern, ja, wobei man eigentlich sagen kann, das gehört ja alles unter einen Punkt. Das waren auf jeden Fall die meisten Ursachen für Stürze. Ich weiß nicht, ob da in den letzten Jahren noch mal mehr solche Baumaßnahmen waren, ne, dass mehr so verkehrsberuhigende Sachen eingebaut werden in den verschiedenen Ländern. Und es war eigentlich weniger, dass es ein Fahrfehler war oder so. Dann gibt es ja jetzt die Debatte, ne, wir wollen irgendwie die Übersetzungen beschränken, die Rennen sowieso langsamer machen, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Problem. Oder wie würdest du das empfinden? Meinst du, das wäre besser, wenn man langsamer unterwegs wäre, was ja auch so ein bisschen widersprüchlich ist zum Radrennenfahren? Ne? Du willst ja eigentlich der Schnellste sein. So. Weil ich meine, natürlich ist es schneller geworden, ne, durchs Material. Ich meine, du bist jetzt auch schon lang genug dabei. Ich glaube, die ersten Rennen, die du gefahren bist, hattest du noch nicht das Equipment, was du heute hast zum Beispiel, ne?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das wird ja heutzutage alles aerodynamischer und effizienter. Also da hat sich schon echt viel entwickelt. Von daher, ja, der Speed im Peloton ist auf jeden Fall viel schneller geworden. Also das hat man ja die letzten paar Jahre auch gesehen bei den Monumenten. War wieder irgendwie schnellste Paris-Roubaix, schnellste Flandern-Rundfahrt. Also da überschlagen sich ja die Rekorde. Und ich würde schon sagen, dass das halt schon auch ein gewisses Risiko mit sich bringt, die Geschwindigkeit. Also du musst halt einfach auch viel schneller, nochmal schneller reagieren können. Aber was halt auch ein großer Faktor ist, da gab es halt früher auch so zwei, drei Mannschaften, die waren halt entweder nur Statisten, also die hatten halt eigentlich keine Fahrer im Line-Up, die irgendwie an so einen Klassiker wie Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix gepasst haben. Also es waren halt vielleicht kleinere Mannschaften und die waren halt einfach nicht auf dem Niveau. Wenn die nicht in der Spitzengruppe waren, hatten die eigentlich nichts zu berichten. Und dann gab es halt vielleicht noch so eine spanische Mannschaft, die auch kein Interesse hatte an diesen Klassikern. Und dann hast du auf einmal irgendwie so 20, 30 Leute, die eigentlich überhaupt nichts an diesem Rennen verloren haben und die dann auch einfach zuhinterst gesessen sind, bis sie abgehangen wurden. Aber heute stehen halt wirklich alle Mannschaften mit den besten Leuten da und jede Mannschaft hat einen Plan, wie sie heute in die UCI-Punkte fahren wollen, wo sie ihre Leader abliefern wollen. Ja, und da gibt es halt dann, ja, die Straßen sind ja nicht breiter geworden. Und wenn jeder in der ersten oder zweiten Linie fahren will, wird der Platz einfach knapp. Und dann ist das Gedränge halt einfach nochmal ein bisschen intensiver. Und die sportlichen Leiter hocken uns auch in den Ohren und das beruhigt das Ganze auch nicht.
Ja, ist vielleicht einfach auch die Entwicklung des Sports dann, ne? Und gar nicht irgendwie
also ich würde auch sagen,
eine Sache, die der Grund dafür ist.
Aber was ich dann zum Beispiel auch ein spannender Punkt finde in Bezug auf Training, ist zum Beispiel, dass man Reaktionstraining oder Gleichgewichtstraining oder Hand-Augen-Koordination, dass man solche Dinge eigentlich auch vielleicht vermehrt wieder irgendwie ins Training einbaut, weil eben die Rennen werden schneller, man braucht eine schnellere Reaktionszeit und meines Wissens oder mir ist niemand wirklich bekannt, der solche Dinge explizit ins Training einbaut. Ja. Wobei das zum Beispiel irgendwie bei Fußballer oder bei Formel 1 fahren oder so, da ist das Standard. Und ich denke, dass das vielleicht auch so
im Motorsport ist, muss man nicht, also reicht ein normaler, muss man eine Fahrprüfung ablegen?
Nee, du brauchst einen Motor. Du brauchst keinen normalen Führerschein, sondern du brauchst einen Motorsportführerschein. Also du kannst, es gibt ja auch Rennfahrer, die sind noch keine 18 zum Beispiel oder 16, die können ja auch schon Rennen fahren.
Du brauchst halt einen Motorsport. Aber da musst du jetzt nicht rückwärts einparken, da musst du wahrscheinlich auch solche
das
Tests
weiß ich nicht.
Bestehen, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, denke ich mal, ja. Aber also ich glaube,
das ist im Radsport,
diese Komplexität, einfach, dass du ja, wenn du allein nur die World Tour Teams machen würdest, würde es ja vielleicht sogar gehen, aber da gehst du halt so auf die Pro-Teams, das sind schon viel mehr Fahrer und dann musst du ja eigentlich auch auf die Continental-Fahrer gehen, weil ihr fahrt ja auch viele Rennen mit Continental-Fahrern. Ja. Und hast auf einmal eine Summe an Menschen, die getestet werden müssten. Und bei manchen 2.1 können auch noch Amateur-Teams fahren. Also es ist ja so, ne, also da gehst du ja wirklich ins Kleinste. Ich glaube, das macht Radsport auch so unique und so echt so kompliziert, manchmal auch zu steuern und Sachen zu implementieren. Ja.
Aber das wurde vor ein paar Jahren zumindest mal von ein paar Fahrern so aufgebracht, das Thema, dass man halt sowas testet, ne? Dass man eigentlich so einen Führerschein einfach nochmal brauchen würde. Ich weiß gar nicht, ob das ernsthaft mal so von CPA oder UCI irgendwie weitergeführt worden ist, das Thema. Aber ich fände es persönlich gar nicht so verkehrt. Ne? Also klar, müsstest du vielleicht sagen, du brauchst das nur wirklich für Pro-Rennen und höher, um das erstmal einzuführen. Ne, um jetzt nicht jedem Amateur, Semi-Profi das zumuten zu müssen, vor allem auch nicht den Verbänden. Aber dass man mit einer World Tour-Lizenz oder Pro-Lizenz quasi so einen Test macht, das müsste ja eigentlich gehen, oder?
Also, ja, ich meine, ob man das jetzt testet oder nicht, oder ob halt die Fahrer dann alleine von sich darauf kommen. Also wenn man jetzt einfach mal das Beispiel Mathieu van der Poel nimmt, ich meine, wie der teilweise irgendwie noch um Stürze sich herum manövriert, also bei Omloop, wo die da ja in den Molenberg reingefahren sind und der Tudor-Fahrer eigentlich vor ihm sich hinlegt, also dass Mathieu da nicht stürzt, also das war für mich schon fast ein Wunder. Aber solche Dinge zeigt er halt eigentlich jedes Rennen und das zeigt halt einfach, dass auch ein gutes Skill-Level die es so viel bringt bei diesen Rennen.
Ja. Also wenn der noch ein bisschen Geld verdienen muss nach der Karriere, dann kann er so Trainings geben.
Skill-Training, absolut. Wobei das mit dem Geld scheint wahrscheinlich kein Problem zu sein.
Ja, mal gucken.
Geh von aus.
Ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken über nach der Karriere gemacht hast oder woraus die Überlegung entstanden ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass du dieses Jahr selber ein Event organisieren wirst in der Schweiz. Erzähl mal, auf was wir uns gefasst machen.
Ja, also ich habe so wie eine kleine Eventserie, das nennt sich Dilier Classics. Das besteht aus zwei Events. Der eine ist im Sommer, 8. und 9. August in Bad Zurzach. Der Event nennt sich Gipfel Gran Fondo. Das findet dann im Aargauer Jurapark statt. Das ist eigentlich ein Community-Ride, wo wir ganz gemütlich zusammen fahren. Und wir haben je nach Strecke bis zu 5 Time-Stations. Die Time-Stations sind an den Anstiegen. Und da fährst du einfach so schnell hoch, wie es geht, oder so langsam, wie du willst. Die Zeiten von den Time-Stations werden dann zusammen addiert und das ergibt dann die Gesamtzeit und so evaluieren dann wir dann die Gewinner oder die Siegerin der Kategorie. Es gibt da 3 verschiedene Strecken von 50 Kilometer über 80 Kilometer bis zu 130. Also das gibt echt, es gibt echt so für die Einsteiger bis zu den ambitionierten Amateuren gibt es echt für jeden was. Und die 130 Kilometer kommen dann auch mit über 2.500 Höhenmeter. Also das ist dann schon eine sportliche Sache. Und wenn du dann fünfmal so knapp 5 Minuten VO2 Max All Out fährst, spürst du es dann auch in den Beinen. Also von daher ist es so, ist dieser Event wirklich so ein Mix zwischen Community und so mit einer Prise Challenge.
Cool, cooles genau. Format.
Genau.
Und aus, ich habe gerade mal geguckt hier, Google Maps ist ja auf jeden Fall aus Süddeutschland auch gut zu erreichen.
Auf jeden Fall, ja.
Kurz, ist direkt kurz an hinter der Grenze. Bad Zurzach, näher vom Rheinfall, da unten an der Grenze.
Genau. Und nicht so lang die Strecken, das finde ich auch gut.
Also an ja, halt fährst du hin?
Ja, 50 Kilometer hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Ja, nee, ist schon ein Punkt. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so ein Gran Fondo fährst von irgendwie, ja, ich weiß doch nicht, 250 Kilometer, dann musst du am Morgen um, keine Ahnung, 6 Uhr losfahren und bist am Abend irgendwann zu Hause oder wieder im Ziel, komplett am Arsch, brauchst noch 2 Tage Erholung davon. Ja, dann musst du schon fast irgendwie eine halbe Woche Ferien dafür nehmen. Und von daher beschränken wir uns hier so auf kurz und knackig, aber mit großem Spaßfaktor.
Sind noch ein paar andere Profikollegen von dir mit dabei? Also du bist mit dabei?
Ja, die letzten paar Jahre waren auch Fahrer wie Mauro Schmid, Fabian Lienhardt, ja, ein paar Profikollegen hier aus der Region. Wir hatten auch schon Michi Scher, der jetzt Nationalcoach ist und bei Trek sportlicher Leiter, aber ich bin bei ihm als Profi bei BMC gefahren, genauso wie Martin Elmiger oder Matthias Frank. Also es gibt da schon den einen oder anderen aktiven oder ehemaligen Profi, der da am Start steht.
Okay, nice. Sehr gut.
Jetzt. Okay, ich finde das auch. Dillier Classic, gerade gegoogelt, gibt's. Könnt ihr euch anmelden.
Ist kein Fake.
Ja.
Und Startplätze gibt's auch noch.
Startplätze gibt's auch noch, ja. Ja, wir haben da eine echte coole Infrastruktur in Bad Zurzach, im Kurpark. Also wir könnten das noch ein bisschen expandieren, also Startplätze hat es noch.
Sehr gut. Wir haben ja mit Sanremo angefangen, ich würde es gerne mit Sanremo beenden. Was ist dein Top 3? Was sind deine Top 3 in Sanremo? Also offensichtlich Mathieu, gehe ich mal von aus, aber dahinter 2 und 3.
Ja, ich meine, Pogi wird auf jeden Fall auch auf dem Podium stehen. Ja, und dann 3 wird echt eine spannende Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob Ghana jetzt so wie letztes Jahr so gut drauf ist, dieses Jahr.
Zweifle ich ein bisschen. Sieht nicht so aus.
Ja, zweifle ich ein bisschen.
Wout van Aert sah jetzt auch nicht so aus.
Wobei bei Wout, ich glaube, wieder die eine oder andere Etappe auch beim Tirreno noch gefahren ist, könnte der schon auf einmal irgendwie so eine Überraschung spielen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Pogi und Mathieu ab der Cipressa alleine unterwegs sind und dann der dritte Platz irgendwie aus dem Peloton kommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob Milan dann vielleicht irgendwie sich da noch über den Poggio retten kann.
Ich glaube, der fährt nicht, wie ich gelesen habe vorhin.
Echt? Aber ja, das wäre ganz neu.
Ja, ja, das war auch eine neue News. Ich kann das nochmal verifizieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die News gelesen habe, dass es hieß, dass er auch nicht fährt. Jo, warte mal, das müssen wir natürlich jetzt mal hier live, muss ich das... das kann ich nicht so stehen lassen. Oder war das Quatsch? Ihr könnt aber reden.
Wenn dann, also bei Philipsen noch Dritter wird, dann
steht er jetzt auf jeden Fall noch nicht.
Hat sich dein Arbeitstag besonders gelohnt.
Auf jeden Fall. Und wäre ja nicht das erste Mal, dass Mathieu und Jasper zusammen auf dem Podium stehen in einem großen Monument.
Das stimmt.
Ja. Dann drücken wir doch dafür die Daumen.
Ja, genau hier. Little Trek faces another classic setback as ill Jonathan Milan forced it out of Milan Sanremo.
You heard it here first.
Ja. Source is Cycling News.
Alles klar. Okay, meine letzte Frage ist...
Dann war ja vielleicht die Taktik von Mathieu gar nicht so schlecht, nochmal richtig Tempo zu machen. Ja,
in schön krank
Milan war komplett out danach.
Sehr gut. Ja, der Sprint sah auf jeden Fall sehr angestrengt aus.
Ja.
Aber den hat er noch geholt.
Ja, ja.
Letzte Frage von mir. Was ist dein Lieblingssnack zum Carboloading fürs Wochenende?
Lieblingssnack.
Oder Essen.
Also ziehst du dir auch so Haribos rein, um die Carbs reinzubekommen? Oder Schokolade? Oder irgendwas, was du eigentlich machen solltest?
In diesem Hotel, wo wir jedes Jahr sind, vor Sanremo, gibt es immer so die Ostereier, haben die schon aufgelegt. Und jedes Mal, wenn du da an der Rezeption vorbeigehst, nehme ich mir so eine
vorbei.
Handvoll. ja, da vom Essensrahmen muss man da an der Rezeption vorbeigehen. Die Treppe hoch zu den Schlafzimmern, dann gönne ich mir da schon jedes Mal so 3, 4, 5 Schokoeier.
die brauchst du auch für die 250 Kilometer Führung.
Ja, die
sehr gut.
Samstagabend ist der Tank sowieso leer.
Ja, perfekt. Dann viel Spaß dabei und viel Glück. Wir werden dich verfolgen. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir dich sehr lange angucken können.
Ja.
genau. Sturzfreie Fahrt.
Danke.
Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Ich mache mir jetzt 1,5 Portionen Pasta. Ich fange jetzt auch an. Carbo Loading für Samstag. Und dann, viel Erfolg am Wochenende.
Hören wir uns bald wieder an alle Hörer. Bis nächste Woche. Ciao.